Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Hallo, willkommen bei Ende Geek, alles Geek. Ja, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge, Folge 6. Ich verrate diesmal das Thema einfach direkt am Anfang. Alex, ne? Was hältst du davon? Einfach mal gerade raus. Die meisten haben es ja eben Titel gesehen. Und wenn nicht, heute reden wir zum ersten und bestimmt nicht zum letzten Mal über Lieblingsfilme. Wobei wir das heute so ein bisschen unterdefiniert haben, Filme, die uns irgendwie geprägt haben. Also ich glaube, in irgendeiner Art und Weise vermutlich mit einer kleinen persönlichen Anekdote verbunden sind. Das bedeutet, so wie ich es richtig verstanden habe, sind es bei uns beiden, übrigens wir haben jeder 5 Filme ausgesucht, sind es bei uns beiden 5 Filme, richtig?
Genau.
Und eher ältere Filme, die also nicht letzte Woche oder letztes Jahr. Also bei mir, ich habe mich jetzt eher mal auf das eher damals beschränkt und auch das lässt schon Ausblick nehmen, dass auch ein zukünftigeres mit aktuelleren zumindest und überhaupt, also man kann natürlich endlos lang über Filme reden. Ich habe allerdings auch schon erfahren, dass es Leute da draußen unter unseren Hörern und Hörerinnen gibt, die führen eine Strichliste. Wie oft ich sage, dazu wird es eine Folge geben und deswegen sage ich das jetzt hier am Anfang der Folge einmal vorab. Zu fast jedem Film, den wir hier aufzählen, wird es eines Tages eine Folge geben. Vielleicht wird es sogar zum Highlight der Woche eine Folge geben, nicht wahr? Alex, was ist denn das Highlight der Woche von dir?
Ja, hallo von mir auch an euch da draußen, nämlich zu diesem Tag, an dem wir jetzt hier sitzen und aufnehmen. Das wird nicht der Tag sein, an dem ihr die Folge hört, aber aktuell ist der 1.4. und zwar ist es kein April-Scherz. Wer hätte es gedacht, es ist endlich geschafft, jedenfalls ein Schritt in die richtige Richtung aus unserer Sicht. So viel können wir schon mal vorwegnehmen. Es ist nämlich zur Teillegalisierung gekommen. Der Cannabiskonsum wurde in Deutschland teillegalisiert und das ist natürlich irgendwie unser Highlight. Ich weiß gar nicht, also haben wir jetzt noch nie so ein Hehl draus gemacht, aber haben wir auch nie wirklich versteckt. Wir sind schon Cannabis angetan und freuen uns natürlich, dass da jetzt einiges passiert in der Politik und deswegen haben wir uns das hier jetzt mal zum Anhaltspunkt genommen. Auch wenn man natürlich schon mal vorweghalten kann, es ist jetzt hier der 1.4., da ist noch vieles zu tun, das Gesetz, also ich finde es schön, dass es auf jeden Fall da ist, da gibt es große Fragezeichen und vielleicht können wir die eines Tages auch mal ausmerzen. Warst du schon mal auf der interaktiven Seite? Es gibt so eine interaktive Karte, wahrscheinlich sogar mehrere. Ich habe mal gegoogelt für Raum Berlin, wo man quasi legal kippen kann.
Ja, tatsächlich. Und absurderweise kann ich in der Boxhagener Straße, wenn ich das Stück nach links gehe, quasi noch diesen einen, Park, Spielplatz mit Spielplatz hier passiere, der gleich rechts neben dem Haus kommt, dann kann ich 100 Meter weiter gehen. Da bin ich da irgendwo, ich habe nicht ganz genau geguckt, gefühlt Ecke, Simon Dach, Boxhagener, ne? da blüht dann das Leben. Nee, ich glaube, das darf man auch nicht so ernst nehmen. Ich habe gesehen, ich war erstmal enttäuscht, Alex, wir waren beide gestern Nacht nicht um 0 Uhr am Brandenburger Tor.
Verdammt.
Ich wusste von nichts, da war natürlich eine krasse Spontanparty mit richtig vielen Leuten, die da Punkt Mitternacht quasi richtig Vollgas gegeben haben und das zelebriert haben. Meine Frau hat mir das erzählt, ich war da richtig enttäuscht. Ne? Ich habe davon einfach nichts gewusst, mich hat keiner eingeladen, ich verstehe das nicht. Wieso wir da nicht auf den Einladungslisten, ich weiß nicht, hat sich wahrscheinlich einfach so rumgesprochen. Und dachte ich ja eh, meine von mir selbst ausgedachte Verschwörungstheorie war ja, dass es wird überall verkündet, ne? Zum 1. April darfst du jetzt Cannabis konsumieren, dann gehen alle raus, die ganzen Kiffer strömen auf die Straße, zünden sich am 1. April ihren Joint an, werden verhaftet. Ja, und dann sagen die, ja, aber Moment mal, ist doch Cannabis gesetzt. Und dann sagen die Polizisten, April, April.
Ja, das wäre es auf jeden Fall gewesen. Vielleicht ganz kurz ein Abriss für diejenigen, die das gar nicht so wirklich mitbekommen haben. Ich vermute, für diejenigen ist es dann auch gar nicht so interessant. Aber also es ist jetzt auf jeden Fall erlaubt, Besitz, Cannabis zu besitzen. Und aktuell ist es quasi auch so, dass erstmal quasi Stand heute eigentlich nicht wirklich viel legales Cannabis, außer man hat es schon medizinisch bekommen, gibt eigentlich im Land. Ist es aber fein, ihr dürft das Cannabis, was ihr habt, jetzt rauchen. Da wird einfach nie gefragt, wo es herkommt. Ihr müsst auch nie Rechenschaft abgeben. Ihr müsst euch allerdings in bestimmten Bereichen befinden oder es gibt halt Bereiche, die wir ja schon angesprochen haben, die halt verboten sind in so Umkreiszonen, 100 Meter von zum Beispiel Spielplätzen, Sportplätzen, Kindertagesstätten, Schulen und so.
Oder in der
Deswegen
Kirche.
Gibt es da Ja, oder genau.
Im Flugzeug.
Ja, oder an Dingen, wo eh quasi schon mal wahrscheinlich generell Rauchverbot war, in öffentlichen Einrichtungen.
Ich finde, keine Ahnung, ich meine, ja klar, ne? Ich finde, da wird auch ein bisschen großes Heckmeck gemacht. Das ist halt jetzt, ich meine, Zigaretten rauchst du auch nicht mehr überall. Ja, irgendwie, man raucht auch auf dem Kinderspielplatz keine Zigaretten, ganz ehrlich.
Eigentlich also, nicht, aber deswegen, manchen ist ja, das manchmal weiß, noch nicht klar.
Vielleicht müsste man das auch gesetzlich regulieren, aber ich finde, weißt du, erstens riecht es besser als Tabakqualm. Ja, und wenn man da, also ja, ich habe da nicht so die Sorge, dass da jetzt dann dafür außerhalb dieser Stadien man dann sofort mit dem Schmetterlingsnetz eingesammelt wird. Ich glaube halt, erst erleichtert so Dinge, ne? Es war halt einfach ein wahnsinns Hackmack, bist da irgendwie auf ein Musikfestival 3 Tage gegangen, willst da deine, was weiß ich, irgendwie 3-5 Gramm für die Gruppe mitnehmen oder auch für dich, für wen auch immer, ist ja scheißegal. Und muss es dann irgendwie mühsam verstecken und irgendwie da wird es halt immer kriminalisiert, ne? Für solche Sachen. Und ja. Das hat sie einfach, das ist der wichtige Drops, der mit all den Dingen, die dann noch geregelt werden müssen und noch ausdiskutiert werden müssen, Pros und Kontras und so. Das Wichtige ist, dass es damit entkriminalisiert ist. Man ist kein Straftäter mehr, wenn man einen Joint raucht. Und das ist einfach, ja, vielen Dank. Danke, kam spät, aber ich habe nie damit gerechnet, dass es hier passiert. Deswegen, hurra, danke, ein Schritt in die richtige Richtung.
Dann freuen wir uns auf den Juni und gucken wir mal, welchen Anbauclub wir dann beitreten.
Ja, ich finde, 1. April kann ich mir auch echt gut merken. Ne? Es war eh mal ein Tag des Schabernacks und so natürlich leicht einen eingelötet. Ne? Da lacht man auch über silly Jokes. Also eigentlich passt es sehr gut zusammen, dass am 1. April die Cannabis-Legalisierung in Deutschland ist. Zukünftig werden wir uns da besser informieren, auf welchen Partys wir da. Vielleicht organisieren wir einfach selber eine. Vielleicht wird die Ende-Geek, Alles-Geek-Jahresparty immer am 1. April stattfinden. So. Jetzt aber. Heute reden wir aber nicht über Cannabis. Auch wenn es darüber bestimmt mal eine Folge geben wird. So, ein Strich auf die Strichliste. Aber jetzt reicht's. und auch eine. Nein, egal. Nee, Quatsch. Wir machen jetzt meinen ersten Film oder deinen. Komm, Alex, du darfst anfangen.
Ich fange mal an. Okay, ich fange mal an. Ich habe meine Liste so gestrickt, dass ein bisschen chronologisch angefangen. Ui. Also ich beginne jetzt mit, glaube ich, dem ältesten Film auf der Liste. So viel kann ich schon mal sagen. Der ist von 1976. Interessiert mich mal auch, ob du den überhaupt je gesehen hast. Die Frage, hast du ihn schon mal gesehen? Ja, aber der Film heißt nämlich Robinson Junior.
So ein alter Defa-Film, ne?
Ja, das ist, genau Defa, du sagst es, ist ja eine italienische Komödie, der aber gerade auch in Ostdeutschland, gerade durch die Defa-Synchro, einen enormen Bekanntheitsgrad erlangt hat.
Ja. Wir sind ja aktuell so ein bisschen auf Letterboxd hängen geblieben, deswegen habe ich mich tatsächlich jüngst auch mit genau dieser Frage beschäftigt, hab den da auch, hab natürlich jetzt Bilder von dem Film angeguckt, hab das so ganz, ganz seltsame Déjà-vus, ne? Als hätte ich den vielleicht halt als 6-Jähriger irgendwo für 7, ich weiß ja nicht, wie alt kann ich da, warte, wann?
Ja, also der ist ja noch, 76.
Da bin ich ja noch nicht mal geboren, also kann ich den genau. Ja quasi in jedem Alter gesehen haben. Ich habe ihn aber nicht abgehakt, wie du vermutlich auch gesehen hast auf Letterboxd, weil ich sage, ich habe ihn nicht gesehen, aber es ist nicht auszuschließen, dass ich ihn als Kind gesehen habe und so, wenn ich ihn gucke, jetzt, dass ich dann das so Flash, so Déjà-vu
habe. Dass sich sowas einbrennt. Ja. Ich würde auch mal vorweghalten, immer wenn wir jetzt was zu den Filmen sagen, achte jetzt nicht irgendwie auf große Spoiler. Also wenn ihr vielleicht jetzt denkt, das hört sich irgendwie ganz interessant an, ich will aber gar nicht gespoilert werden, dann müsst ihr mal gucken, dann wird es vielleicht schwer, die Folge zu hören, dann guckt man nur irgendwie in den Shownotes und guckt euch dann die Filme an. Also bei oder mir macht ist, quasi also jetzt Pause.
Ich weiß auch nicht, so viel werde ich, glaube ich, gar nicht spoilern.
Ja, ich weiß nicht, ob das passiert. Ist also nur so eine generelle Warnung.
Du meinst, wir rutschen einfach so Spoiler raus. So ein Spoiler-Tourette hast du. Ja, das ist eine generelle wirklich. Warnung quasi.
Das ist eine generelle Warnung heute. Ja, vor
dir,
genau.
Und Gesprächen über Filme mit Alex. Ne? Der haut einfach plötzlich so. Alex hat Spoiler-Tourette.
Ja, das ist, wenn man festhalten. Damals in der Schlange
zu Star Wars.
Und damit
wollen wir uns natürlich überhaupt nicht über die Krankheit Tourette lustig machen.
Nee, das stimmt. Egal, wir kommen ab. Warum habe ich jetzt diesen sehr alten italienischen Klassiker, Filmkomödie von Sergio Carbucci?
Ja,
oder
Carbucci ist es auch noch. Ja, das ist schon, das hat schon, irgendwas sagt mir das schon.
Ach, den Film wirst du bestimmt irgendwie mal gesehen haben. Aber zu meiner jungen Zeit haben wir relativ häufig, meine Eltern und ich, Verwandtschaft in Rauen, Fürstenwalde besucht. Und es ist quasi so von meinem Vater väterlichseits angeheiratet. Ist also bluttechnisch ist da nichts verwandt in dem Sinne. Ne? Aber mein eigentlicher Opa väterlicherseits, der ist sehr, sehr jung gestorben. Und dann hat quasi meine Oma nochmal einen anderen Mann gefunden. Und da dieser Familienzweig, der kommt aus Fürstenwalde. Und ich weiß gar nicht, was das gewesen ist. Wer der Großcousin oder Großgroßcousin, Eik, schöne Grüße gehen raus. Der hat witzigerweise auch immer einen Tag nach mir Geburtstag gehabt, am 14. September, ich am 13., auch ein bisschen älter, ich weiß nicht, 2 Jahre oder sowas. Und da war das so ein bisschen Tradition. In meiner Wahrnehmung war das so, dass wir fast immer diesen Film geschaut haben oder angefangen zu schauen. Wahrscheinlich haben wir den mehr angefangen, als zu Ende zu gucken. Geht 107 Minuten, jetzt auch nicht so übertrieben groß. Aber er hatte für mich irgendwie all das, was man so als Junge cool fand. A, diese coole Defa-Synchro, wo man wahrscheinlich, also ich habe den nie im italienischen Original gesehen, vermutlich quatschen die da weniger Blödsinn, wäre jetzt mal so meine Vermutung. Und dann nimmt es natürlich diese Robinson-Crusoe-Geschichte auf lustige Weise auf, dass halt irgendwie so ein Typ, der auf eine Kreuzfahrt geschleppt wird von seiner Frau, so diese, Evakuierungswarnung verschläft und dann auf der einsamen Insel landet und dort dann auch quasi die Hütte von dem Robinson Crusoe findet, der anscheinend da mal auf der Insel war und er da jetzt so ein bisschen lost ist und da hin und her wandert, seine eigenen Spuren im Sand findet und denkt, da ist jemand auf der Insel, Liebe mit einem Baum macht, verzweifelt über den gesamten Film eine Kokosnuss zu öffnen versucht und es dann herausfindet, wie einfach es dann doch ist. Und es hat dann auch eine sehr nette erotische Komponente, denn Freitag wird hier von einer sehr ansprechenden jungen Schauspielerin, in dem Fall in meinem Gedanken, gut, ist jetzt auch schon eine Weile her, den gesehen zu haben, gespielt, also Freitag als weibliche Einwohnerin einer anderen Insel, die dann da auf die Insel kommt und dann versuchen sie Zinn-Zinn zu machen.
Ja, du löst da tatsächlich, also nicht alles, was du sagst, aber manches, was du sagst, löst wieder dieses seltsame, uralte Déjà-vu-Gefühl aus, dieser verschlafene Evakuierungsalarm, die Spuren, die da dieser Robinson entdeckt, von sich selbst entdeckt vielleicht sogar.
Ja. Es gibt auch so eine schöne Kinoszene, wo er sich so ein kleines Open-Air-Kino aufgebaut hat und sich dann so hinsetzt und dann sagt, ach, was gibt's denn heute?
Auch was.
Ach, schon wieder das Meer, immer wieder das Meer.
Also ich hacke jetzt gleich ab, ja. Danke für den Credit.
Ich glaube, Kron, du darfst ihn abhaken. Ich bin mir da ziemlich sicher.
Also die Hälfte der Sachen, die du gesagt hast, diese Sache mit der Frau kann ich mich gar nicht erinnern, aber wenn, dann habe ich ihn halt als so wirklich 6- bis 8-jähriger Junge überhaupt, ich werfe jetzt einfach mal willkürliche Zahl in den Raum und habe mich natürlich noch nicht für Bum Bum auf irgendwelchen Inseln interessiert, ne? Sondern da wollte ich noch, keine Ahnung, wahrscheinlich waren das für mich fremdartige Szenen mit Freitag. Freitag gehen.
Ja, also neben der Tatsache, dass wir dann irgendwann natürlich auch hart Super Nintendo angefangen haben zu spielen und anderes und jetzt nicht nur diesen Film einmal geguckt haben, war das dann doch schon so ein Ritual von uns, dass der ziemlich oft hoch und runter gedudelt ist und deswegen hat der sich so extrem in mein Herz eingebrannt. Falls ihr das heute zum ersten Mal sehen solltet, diesen Film, könnte vielleicht die ein oder andere Fremdschäme drin sein, aber ich würde trotzdem mal sagen, versucht's mal. Gerade, wie gesagt, die Deutsch-Synchro, die Defa-Synchro, wenn man auf sowas Bock hat. Ich sag mal auch so ein bisschen so Tarantino. Bud Spencer und Terence Hill-Filme und sowas. Ja, ne? Wer da auf diesen Wortwitz oder andere Sachen so stand, der kann da sicherlich auch mal reingucken.
Ja, ich mag das ja auch, aber ich bin ja auch alt. Ne? Das ist nicht unbedingt der bestgealterte Humor. Das ist schon ein bisschen, da muss man, glaube ich, das sieht man in die Evox, da muss man im richtigen Alter die kennengelernt haben. Sonst haben die es einfach schwer. Was ist hier mit IMDb und Letterboxd? Hast du irgendwelche Wertungen parat, dass wir das filmgeschichtlich einordnen können?
Also auf IMDb hat es eine 6,6, da ist ja die Score eine 10 bekommen, sozusagen. Und auf Letterboxd, warte mal, öffnet sich das hier gerade mal? Da ist es, glaube ich,
immerhin.
So mit 3,2 so bewertet.
Habe ich reingequatscht?
Ja, 3,2 von 5.
Ja, sehr gut. Ich habe auch tatsächlich so ein Pendant, das ist jetzt nicht auf der Liste, deswegen rede ich nur in zwei Sätzen drüber, The Wilderness Family. Ja, diese Familie Robinson, da so eine amerikanische Familie, die, keine Ahnung, warum, weiß ich nicht mehr, auswandert in die kanadischen Rocky Mountains und dann da eine Blockhütte bezieht und halt auch so Abenteuer erlebt, ne? Den Puma, den man dann halt trifft und solche Dinge. Das hat mich als Kind, wow. Das wäre jetzt mein Pendant, ne? Wir haben es aber nicht abgesprochen, ne? 0, nix mit diesen Listen. Deswegen habe ich das nicht auf meiner Liste. Aber ich habe einen Film, der nur ein Jahr verfehlt, dein Erscheinungsjahr. Film ist von 1975. Und einer der besten Filme, der jemals gedreht wurde, das gilt natürlich für alle hier, die wir heute sprechen. Zumindest in unserem persönlichen Wahrnehmung.
Auf jeden Fall, das Ranking. Sind alles 4,5 und 5er.
Bei mir
sind
alles 5er.
Alles 5er.
Also Letterbox. 5,0, ja. meine neue Wahlheimat für Filme. Letterbox, jetzt der weiße Hai. Ist der Film, über den ich reden möchte, von Steven Spielberg, ne? Also nicht nur irgendein Steven Spielberg, sondern mit dem Steven Spielberg angefangen hat, seinen Weltruhm aufzubauen und überhaupt, ne? Der weiße Hai von 1975 ist der allererste Blockbuster der Filmgeschichte, ne? Das Wort Blockbuster, wie wir es heute kennen, das kommt überhaupt nur vom weißen Hai 1975, weil die Leute, um diesen Film zu sehen, halt so lange Schlangen der Legende nach an den Kinokassen gebildet haben, dass die eben um den Block herum gingen. Ja, ja, ein Blockbuster. Worum geht's? Der kleine Badeort Amity Island wird von einem gefräßigen Hai heimgesucht, bis sich ein Polizist, ein Meeresbiologe und ein alter Fischer aufmachen, um ihn zur Strecke zu bringen. Ist eigentlich ein Film über Männerfreundschaft, ja? Sage ich immer, wenn ich ihn pitchen muss. Und ich erzähle vielleicht auch erstmal so ein paar Fun Facts zum Film. Erstmal ist er herausragend gut, immer noch. Er ist auch wirklich wahnsinnig gut gealtert. Ich gucke den wirklich regelmäßig. Das ist jetzt keine, die ich so verklärter Kindheitserinnerung habe oder Jugenderinnerung, sondern ich gucke den regelmäßig. Ich habe den zum Beispiel auch während Corona einmal geguckt. Und wenn man da dann eben, das ist auch eine fantastisch funktionierende Allegorie auf Corona, ne? Da draußen im Wasser ist ein Corona. Menschenfressender ja. Hai, sie müssen den Strand zumachen. Nein, es gibt da draußen keinen menschenfressenden Hai, der Strand kann offen bleiben. Ist so fantastisch, es war wirklich 1:1, ne? Der Hai war einfach Corona und wie darüber gesprochen wurde, richtig gut. Und mein persönlicher Bezug dazu ist, ich war mit meinen Eltern, meine Eltern sind sehr reiselustig, das heißt, ich hatte das Glück, schon in jungen Jahren in wirklich exotischen Ländern unterwegs zu sein. Und ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, wann es war. Ich habe jetzt nicht mehr extra gefragt. Meine Eltern wissen es bestimmt aufs Jahr besser. Aber ich war noch eben sehr jung. Keine Ahnung, ich behaupte jetzt einfach mal 10, maximal 12. Ich glaube eher 10. Und wir sind in Thailand und da waren halt in den Strandbars, da gab es dann fast in jeder Strandbar zu der Zeit irgendwie so ein Fernseher, wo halt abends Filme kamen. Ne? Und ich wollte immer der weiße Hai gucken. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie das in mein Bewusstsein kam. Das kriege ich nicht mehr ganz auseinandergepflückt. Ich habe mich schon früh als Kind für Filme interessiert und auch für die Macher dahinter. Also Steven Spielberg war mir schon als Kind dann in dem Alter ein Begriff. Und vielleicht kannte ich auch schon einen anderen Spielberg-Film und kam so überhaupt auf den weißen Hai. Vielleicht hatte der wirklich so einen Impact, dass ältere Brüder darüber gesprochen haben. Also irgendwie kam das halt auf meine Liste, aber auf diese Liste von Filmen, wo meine Eltern mir gesagt haben, nein, guckst du nicht, du bist einfach nice zu klein. Und wir sind noch in einer Zeit, ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, da kann man nicht einfach im Internet sich kurz was streamen. Es gibt doch kein Internet. Man kann nicht einfach Filme irgendwo gucken. Ja, man kann sie ausleihen in der Videothek, wenn man alt genug ist, genau. Oder man hat jemanden, der sie am Ausleihen. Ich hatte zu der Zeit, über die wir sprechen, nie mal einen VHS-Rekorder. Wir sind in einer düsteren Zeit, wo man abhängig ist von älteren Autoritätspersonen, welche Filme man schauen darf. Das könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen, ja. Da isst man quasi das Gemüse auf, nur damit man danach den Film fertig gucken darf, sozusagen. Oder überhaupt gucken darf. Die Filme kommen auch zu vordefinierten Zeiten im Fernsehen. Egal, ich schweife ab. Jedenfalls kommt da halt der weiße Hai in einem dieser thailändischen Strandbars. Und ich kriege es aber gar nicht mit, sondern meine Eltern sagen plötzlich, hey, setz dich mal darüber, komm, wir fangen jetzt an, Karten zu spielen. Und sie, ja, hurra, wir spielen 2 Stunden Karten. Das kann ich nur erzählen, weil sie mir das natürlich später mal gestanden haben, dass da halt einfach der weiße Hai anfing. Deswegen wurde plötzlich die Sitzgruppierung geändert. Ich war dann aber eben schon nur kurz nach dem Urlaub, vielleicht haben sie es mir auch sogar auf der Rückreise oder innerhalb des Urlaubs noch gestanden und ich war dann sehr wütend, habe dann quasi das Versprechen abgerungen, irgendwann darf ich dann eben der weiße Hai gucken, weiß auch nicht, ob ich ein Alter aushandeln wollte und dann erwische ich meine Mutter in einem unbedachten Moment, ne? Sie ist mit was ganz anderem beschäftigt und ich komme, wir sind wieder 2 Wochen später als jetzt diese letzte Diskussion, ich habe quasi im Fernsehheft, in der Fernsehzeitschrift entdeckt, dass ZDF oder ARD, irgendjemand strahlt der weiße Hai die ganze Reihe aus, ne? 1, 2, 3 im Nachtprogramm und ich renne mit dem Heft und ich so mal, ich ja, bin doch jetzt schon ein paar Wochen älter, darf ich jetzt der weiße Hai gucken und die kommen, darf ich die alle gucken und meine Mutter sagt ja, weil sie mir nicht richtig zugehört hat.
Oh, verdammt.
Aber ich dann, als sie dann verstanden hat, worum es ging, wollte sie noch Nein sagen. Und da bin ich wirklich, also bin ich dann richtig sauer geworden und habe das dann nicht eingesehen, weil wenn man was verspricht, dann muss man das halten, was die Eltern immer vorbringen. Bin meinen Eltern damit so lange auf den Sack gegangen. So lange, bis sie einfach nachgegeben haben. Ja, scheiß drauf, dann guck den Scheiß halt. Ja, dann guck halt der weiße Hai.
Und wie hast du das gut in Erinnerung oder hast du dich dolle gegruselt? Hast du danach noch schlecht geträumt? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ich wohne ja nicht auf einem Boot, ne? Also ich weiß nicht, wie man jetzt
auf dem Sofa... Bist du nicht mehr baden gegangen
dann? Nie wieder in die Badewanne. Nee, aber ja. Ich meine ganz ehrlich, also ist unsere ganze Generation, also ich bin natürlich, das ist ja das, also für mich auch das Beeindruckende. Meine ganze Generation oder unsere ganze Generation ist doch davon geprägt, von diesem Film. Und ich kenne kein Kind meiner Generation, die nicht Ausschau nach Schatten im Wasser gehalten haben, wenn sie im Meer geschwommen haben. Das ist unser filmisch angeborener Urinstinkt. Und den haben wir dem Weißen Hai zu verdanken. Das mögen manche Menschen verteufeln. Ich finde das auf seine Art ganz großartig. Übrigens, einer der Drehbuchautoren vom Weißen Hai, ich weiß nicht, ob übrigens geschrieben von Peter Benchley, Carl Gottlieb und ich glaube Steven Spielberg selber auch mitgeschrieben, weiß nicht ganz genau. Irgendjemand von denen beschäftigt sich auch ganz aktiv in der Schützt den Weißen Hai-Forschung, weil er angeblich jetzt ein sehr schlechtes Gewissen hat, weil dem Film ja auch schon zu verdanken ist, dass der Hai dieses Image als Killerbestie hat, das halt nicht ist. Ne? Der hat einfach seinen Job einfach gut gemacht. Vor allem seinen Job gut gemacht hat halt Steven Spielberg, weil das Tolle ist halt, ne, der war ja noch ein ganz junger Regisseur und will dann diesen Film drehen und hatte am Anfang übrigens die Idee, das mit echten Haien zu machen, ja, echte Haie für den Film zu trainieren. Überraschenderweise hat es nicht geklappt.
Ist herausfordernd.
Ja, das wurde dann schnell abgetan als aussichtsloses Unterfangen. Und dann haben sie halt mit so großen Haimodellen gearbeitet, ne? Also mit so lebensgroßen 3D-Roboter-Puppen und so. Und man kann sich's kaum vorstellen, es sieht halt scheiße aus. Also diese Dinge sind störungsanfällig, sind ständig kaputt, sieht auch noch einfach nicht so aus, wie man sich das vorstellt, sondern in vielen Einstellungen, gerade wenn man das oft und viel sieht, halt scheiße. Und das ist auch nicht das, was sie wollten. Ne? Und allein deswegen, also übrigens, the shark is not working, ne? Also gerade die Anfälligkeit dieser sensiblen Elektronik der Haimodelle, the shark is not working ist bis heute ein geflügeltes Wort. Wenn es um Filme geht oder auch um Spielberg. Ne? Also quasi, wenn irgendwas Probleme macht. Ne? The shark is not working.
Wenn die Kamera gerade mal wieder ausgefallen ist, dann sagt man, the shark is not working.
Kann man bestimmt zu allem sagen. Also in der und warum ist das jetzt aber eigentlich cool gewesen, dass der Hai so scheiße war? Weil, nehmen wir mal an, das hätte so funktioniert, wie Spielberg sich das als junger Mann damals vorgestellt hat, dann hätte der halt so einen typischen Monsterfilm gedreht, ne? So einen, was ja damals auch üblich war.
In jeder Sekunde hätte man das gesehen, genau, wir sind den Hai irgendwo umschwimmen.
Der Stop-Motion-Streifen von Ray Harryhausen oder japanische Godzilla-Filme, ne? Hier Show the Beast und da, das ist quasi das Geile. Aber dadurch, dass quasi der Hai scheiße aussieht und man quasi den nur ab und zu zeigen kann und auch größtenteils nur in Teilen, bekommt es so eine Hitchcock-Spannung, ne? Also hier nur eine Schwanzflosse, eine wackelnde Boje, gelbe Eimer im Wasser, die sich hin und her bewegen. Das macht den Film auch bis heute. Es ist wirklich extrem spannend, manche Sequenzen, die halt, wie Hitchcock auch immer gesagt hat, ne? Das Monster ist halt spannend, solange es an die Tür klopft, wenn du aufmachst und siehst, das interessiert ja keinen. Und deswegen ist der bis heute, also das ist auch was glaube ich viele jetzt im Zeitalter der digitalen Effekte, wo du wieder alles irgendwie darstellen kannst und es sieht auch krass geil aus, aber diese Spannung, die der weiße Hai erzeugt, die kommt von woanders, ne? Die kommt gerade auch aus dem Nicht-Zeigen und dass wir Teile des Films, also auch auch aus der Perspektive des Hais da ja Angriffe sehen und so, das sind einfach wirklich fantastische Dinge, die der Film macht. Was mich allerdings traurig macht und regelrecht erschüttert, Alex, ja, das habe ich nicht gewusst und es ist wirklich, wirklich schlimm. Der legendäre Satz, you're gonna need a bigger boat, du wirst ein größeres Boot brauchen, ist allein dem Improvisationstalent von Roy Schneider zu verdanken.
In der deutschen Synchro?
Beiden. Oder was? Überhaupt, der steht nicht im Drehbuch.
Ah, okay.
Den hat er sich einfach, das ist der Kultspruch aus dem Film, ne? You're gonna need a bigger boat.
Ja, und den hat er sich einfach ausgedacht.
Ja, ich dachte natürlich hier, die Zunft der Drehbuchautorinnen und Autoren hat es geschafft. Aber nein. Übrigens ist die Orca, dieses Schiff, auf dem Großteil der dramatischen Szenen von der Weiße Hai spielt, das ist tatsächlich mal untergegangen. Da sind zwei Kameras gesunken, zum Glück keins der Filmmitglieder, aber auch die Filmaufnahmen von dem ganzen Tag. Und die Aufnahmen konnten gerettet werden, aber die Kameras, die sind bis heute verschwunden. Also ja, das wäre mal ein ambitioniertes
Tauchobjekt. Die könnte man also noch rausfischen irgendwo, ja.
Die könnte man.
Also ich muss ja festhalten, gleich hinter dem Weißen Hai kommt natürlich hier ein Film, der in Friedrichshagen beheimatet ist.
Ja, ist der deiner Top 5 oder was?
Ja, Hai-Alarm an Müggelsee ist ja quasi... Also der Nachfolgende, der hat den Spirit aufgegriffen. Ne? Also,
bitte vergraulen nicht unsere Hörerinnen und Hörer mit solchen schockierenden Aussagen.
Wenn man im Müggelsee baden geht, dann gibt es quasi zwei Blicke nach unten. Nicht nur, wenn man den heißen Weißen Hai gesehen hat, sondern auch den Eierlammer Müggelsee. Ja, nee, sehr schön. Nee, es ist natürlich, also es ist super. Und ich habe das ja, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner unserer Geek-Folge angeteasert in den Universal Studios in Orlando. Da gibt es ja auch, oder gab es zumindest den Weißen Hai als Ride, so als Wasserbahn-Attractive. Und das macht auf jeden Fall Bock. Und da kriegt man auch dieses Feeling. Gefühlt sind die Haie, die dann da mal aus dem Wasser rausspringen oder einen angreifen, die sind wahrscheinlich ähnlich wie die Originalfilm-Attrappen, die da verwendet wurden. Aber ja, wenn man es nicht sieht und wenn die da acten, der Horror entsteht in deinem Kopf.
Übrigens ist der Weiße Hai, was auch viele nicht wissen, eine Literaturverfilmung. Es basiert auf dem Roman Der Weiße Hai von Peter Benchley. Also Jaws im Original, wie auch Der Weiße Hai natürlich im Original heißt, der im Film auch selber einen Gastauftritt hat, als TV-Reporter Alan Cray. Und es gibt eine entscheidende Änderung, nämlich im Buch fängt Chief Brodys Frau Alan eine Affäre mit dem Meeresbiologen Matt Hooper an, Richard Dreyfuss. Mhm. Und im Film fehlt dieser Teil, weil Steven Spielberg fand das einfach nicht wichtig.
Das war jetzt unnötig, quasi diese Affäre da nochmal mit reinzuwerfen. Ja, warum nicht?
Deswegen wird halt diskutiert, ne? Hat sie oder hat sie nicht?
Wir schweifen ab.
Das war mein Nummer 1. Der Weiße Hai, 8,1 auf IMDb, beachtlich. Und 4,0 auf Letterboxd, auch sehr solide, würde ich mal sagen. Also kann sich sehen lassen.
Kann man nicht anders festhalten. Wir werden jetzt mit meinem Film mal Erscheinungsjahr 1988 gehen und bleiben auch in der Achter-Range. Es hat auf IMDb eine 8,0, in Letterboxd eine 4,3 von 5 und die Rede ist von Akira. Und Akira habe ich ausgewählt, weil es, wenn nicht der, auf jeden Fall einer der ersten Anime-Animationsfilme für mich war damals. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich war auf jeden Fall jünger als 16. FSK 16 ist hier die Altersfreigabe. Damals natürlich noch auf VHS. Wir hatten all diesen Kladderadatsch. Mein Vater, krasser Cineast, schon zu Ostzeiten sich irgendwie VHS-Kassetten über den Westenrad reinschmuggeln lassen.
Und am Ende vor mir ein VHS-Rekorder. Das wäre ja krass.
Ich vermute schon. Also der war da richtig drauf und hat ja dann auch jahrelang in der Videothek gearbeitet und ich dann ja auch mal im Kino gearbeitet. Also in unserer Familie sind da die Sachen sehr geprägt und also auch Animationssachen. Und Akira ist ja einfach eines, wenn nicht sogar der Animationsfilm, auf jeden Fall ein krasser Kultfilm, Cyberpunk-Genre, Body-Horror-Elemente. Und es gibt auch ein Anime, einen Manga, Menga, wie auch immer ihr das da draußen sprechen wollt.
Hör auf, das so
wollt,
komisch auszusprechen. Mich schüttelt jedes Mal. Mich wundert es, dass wir nicht so unzählige Zuschriften zur letzten Folge bekommen haben. Wir haben Dragon Ball und du das kontinuierlich falsch ausgesprochen.
Internationale Hörer deswegen, die auch den Slang verstehen. Ja, also der Manga dazu, den habe ich nie bewusst mir angeguckt. Der ist ein paar Jahre früher erschienen. Aber dann Akira, wie gesagt, worum geht's? Es geht darum, dass so eine Anfangsszene, so eine Rocker-Gang sich so ein bisschen so einen kleinen Straßenkampf liefert. Wir haben so postapokalyptisches Jahr 2019, also nach einer krassen Atomexplosion befinden wir uns jetzt hier wieder in Tokio 2019, also das haben wir quasi schon mal überstanden jetzt mit 2024, aber ja, so jugendliche Rocker-Gangs, die rivalisieren und bekämpfen sich so ein bisschen auf der Straße und dann kommt es zu einem Unfall dabei mit einem kleinen, stark gealterten Jungen, der anscheinend aber auch so übernatürliche Kräfte hat, der sich dann durch so eine Art Force-Shield, Schutzschild irgendwie davor schützt, umgefahren zu werden. Und bei diesem Unfall wird einer von der Gang Tetsuo, kommt dann mit ihm in Kontakt und wird dann von so einer Forschungsgruppe mit eingesammelt. Und ja, dann ist da halt sozusagen dieses Forschungsprojekt und dieser Plot mit Tetsuo, der anscheinend jetzt auch so übernatürliche Kräfte entwickelt und damit natürlich erstmal klarkommen muss. Und der namensgebende Charakter Akira, den wird man in lebender Form nicht in diesem Film sehen können. Auf dem wird sich dann auch auf die Suche gemacht und der wird dann auch gefunden und das Ganze gerät dann alles so ein bisschen aus seinem Ruder, denn Tetsuo kann seine Kräfte nicht wirklich kontrollieren und mutiert dann auch so ein bisschen munter vor sich hin. Und ja, also müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr das nicht gesehen habt. Es gibt ganz ikonische Elemente.
Du haust wirklich raus. Wir haben die Leute ja gewarnt.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also um ganz ehrlich zu sein, wer Akira jetzt noch nicht kennt, der muss auch ein bisschen...
Sogar ich, du hast ja schon geschimpft, dass ich zu wenig Animes auf meiner Letterbox abgehakt habe. Ne? Habe Akira sowohl gesehen als auch gelesen tatsächlich, aber es ist sehr lange her.
Ja, und ich würde fast sagen, dass so eine Leidenschaft, nämlich das Motorradfahren, viele Jahre später habe ich dann noch Motorradführerschein gemacht und. Ich glaube, dass da schon so ein bisschen Wurzeln gelegt wurden, weil diese Rocker-Szenen-Gangs und die hatten halt auch abgefahrene Karren, das Motorrad von Kaneda, das ist so eine rote Rennmaschine, in der man sich fast eigentlich reinlegt, wo so ein Cockpit so ein bisschen über einen fährt. Ich war jetzt zwar nie der Rennmaschinenfahrer, also bin so mehr Offroad gefahren, aber ich habe so die leichte Vermutung, dass da schon das so ein bisschen aufkeimte, dieses coole Freiheitsgefühl. Bin jetzt nie mit einem Stück Rohr und irgendwelchen Nägeln drin auf andere losgegangen. Aber ich glaube, dass da so ein bisschen meine Motorradleidenschaft begann.
Ich habe eher eine Anneigung gegen Motorradfahren. Also volles Verständnis für diese Leidenschaft. Ich habe das auch gewollt natürlich. Ich habe mich auch immer da natürlich als Easy Rider gesehen. Hab dann auch in Thailand ohne Führerschein, ohne das entsprechende Alter zu haben, ein entsprechendes Gefährt ausgeliehen und bin in so eine Ruine aufgebrochen und bin fast mit so einem Hühnerlaster in den Bergserpentinen kollidiert, wo die Straße natürlich viel, ist natürlich auch ideal, ne, ohne Erfahrung irgendwas zu fahren, hatte auch nur Flipflops an.
Ich wollte gerade sagen,
Flipflops beim waghalsigen Ausweichen und Bremsmanöver, ne, es war spektakulär anzusehen auch. Und die Füße dann natürlich, die nackten Füße dann auf dem Boden aufgerissen. Das war abenteuerlich. Hab dann die verbeulte Maschine zurückgegeben. Der war auch sehr angetan. Und seitdem habe ich einfach eher eine Angst vom Motorradfahren.
Kann man auch total nachvollziehen. Was ich jetzt in der kurzen Recherche, die ich hier mir nochmal gegeben habe, sehr spannend fand, also Katsuhiro Otomo ist der da Regie geführt hat und auch beim Drehbuch geschrieben hat. Und beim Anime geht es natürlich auch viel darum, natürlich das zu animieren. Und dafür wurden jetzt hier nochmal extrem aufwendigere Produktionstechniken angewandt. Also Also normalerweise haben die so für Anime-Sachen immer mal gerne, weiß ich nicht, so Hintergründe und Sachen recht häufig verwendet, und um einfach nicht so viele Folien zu zeichnen. Da wurden die Sachen quasi auf Folien und oder Glasplatten noch mitgezeichnet. Und für den Film, für Akira, wurden aber 160.000 Animationsfolien verwendet und auch schon erste Computeranimationen, so für Gegenstände und Sachen. Und dann haben sie das Ganze sogar auch noch mit 70 mm Film umgesetzt, um noch bessere Aufnahmen, detailgetreuere Sachen zu machen. Hm. Und.
Hast du den mal in so einem 70 mm Screening gesehen?
Leider
nicht. Berlin, gibt es nicht. Gibt doch Leinwände.
Ich weiß aber auch nicht, ob die quasi das dann auch auf dem Endformat rausgebracht haben oder ob das nur ein Zwischenschritt war. Weißt du, das
müssen wir mal Filmgeeks fragen. Muss ich mich auch mal umhauen. Da kennen wir Leute, die können wir fragen, die haben das entweder schon gesehen oder können uns das beantworten, ob das realistischer Wunschtraum von Alex ist, dass er in Berlin mal eine 70 mm Folie
hat. Das wäre natürlich auch schön. Und ich habe natürlich die Version, also natürlich nicht im japanischen Original, bis heute nicht einmal im japanischen Original mir angeguckt, damals natürlich im Deutschen angeschaut, und das erste Mal anscheinend auch für so eine Anime-Produktion wurde sozusagen da auch noch extrem Wert auf die Synchro gesetzt. Also wahrscheinlich nicht nur jetzt im Deutsch, sondern auch im Englischen, wo die da zusammen auch mit Otomo quasi geguckt haben, wie passt es, wie synchron sind so die Sachen. Also das hatte man bis dato auch nicht so oft, dass dann die Sachen auch synchronisiert wurden. Oft gab es natürlich dann die Animes einfach original mit Untertitel nur.
Ja, mit Untertitel haben wir auch ganz viel geguckt.
Ja. Genau. Da konnte sozusagen mit dann drauf geachtet werden, und da passt es recht gut, dass die Mundbewegungen auch zu dem Gesprochenen dann passen bei der Synchro. Also ja, es ist auf jeden Fall, selbst wenn ihr mit dem Genre eigentlich fast gar nichts am Hut habt, ist es so ein Ding, so ein Klassiker, den kann man schon mal, wenn man sagt, man will mal so ein paar Klassiker der einzelnen Genres sehen, dann steht der Akira auf jeden Fall bei den Anime-Filmen ganz oben auf der Liste.
Ja, sehr gut. Kann ich auch nur empfehlen. Muss man auf jeden Fall gesehen haben, gehört auf die Bucketlist. Welche 1000 Filme muss ich gucken, bevor ich sterbe? Da gehört Akira drauf. Auch drauf, gehören alle 10 natürlich drauf, die wir heute reden. Also bei Robinson Jr. bin ich mir noch nicht sicher.
Ja, das ist vielleicht so eine Ostnummer. Ich
weiß ja nicht, was du da noch groß geworden bist. Kommst du da mit Kissing Booth?
Eins und zwei, ja.
Ich mache lieber weiter jetzt mit meinem zweiten Film, der mich geprägt hat. Möchte dem gemacht, der ich heute bin.
Jetzt sehr kommt's gut raus.
Leon der Profi. Natürlich. Ja,
also deswegen hast du so schöne Zimmerpflanzen.
Ja, natürlich. Ja, eine halt. Leon der Profi, The Professional von 1994. Drehbuch und Regie von Luc Besson. Es ist Natalie Portmans Debüt. Zum ersten Mal werden wir sie auf der Leinwand sehen. Und natürlich mit Jean Reno als Leon, also Natalie Portman spielt Mathilda. Und Gary Oldman spielt auch von komplett unvergesslich den DEA-Agent Norman Stansfield. Leon, also wer es nicht kennt, ne, Leon ist Auftragsmörder, so ein Typ, der in New York für die italienische Mafia arbeitet, die macht so Mr. Wolf-artig im Einsatz, also die Dinge, die sonst keiner machen will, ne, schwierige Leute ausschalten, die mit 7 Bodyguards bewacht werden und so, da ruft man halt einen Professional, und Leon ist einer von denen, ne, er hat eine Regel, keine Frauen, keine Kinder, aber so ein Job bedingt natürlich auch was. Er ist ein einsamer Mensch, er hat keine Freunde, keine Familie, er hat eine traurige Vergangenheit. Sein einziger Freund ist so ein Typ, der heißt Tony, eine Art Vaterfigur. Aber der ist halt Teil von der Italo-Mafia. Ne? Der hat eher eine Geschäftsbeziehung. Sein einziger Freund ist eigentlich eine Topfpflanze.
Ja, ja.
Und im gleichen Haus wohnt die Mathilda halt. Die hat auch nicht leicht, ganz schlimme Eltern. Wird vom Vater misshandelt und alles. Und da der Papa hat aber Koks geklaut, ne, von so einem korrupten DEA-Behörden, nämlich von Gary Oldman, also Norman Stansfield in der Rolle. Und der will natürlich sein Kokain zurück und stellt halt fest, dass da was fehlt, und gibt dem Vater von Mathilda die Schuld, und die sterben alle, werden alle umgebracht von dem verrückten DEA-Agenten. Und Mathilda flieht. Sie kann entkommen, weil sie einfach so tut, als würde sie da gar nicht wohnen. Ikonische Szene, sie läuft da an dieser offenen Tür vorbei, wo gerade ihre Familie massakriert wurde von einem auf Drogen befindlichen Beethovenden hören DEA-Polizisten Gary Oldman auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Fantastisch, auch dieser Auftritt, den er da spielt, wo er da auch mit Beethoven alle umbringt. Oder hört er Beethoven? Ich glaube doch, es ist Beethoven. Jedenfalls klassische Musik. Da kenne ich mich auch nicht gut aus, aber irgend sowas halt, ne? Und sie geht dann einfach weiter und klopft halt bei Leon an die Tür, der natürlich aus Gründen, die wir ja schon gesehen haben, halt natürlich dessen keinen Kontakt zu anderen Leuten hat, auch keine Familie hat, keine Tochter. Und der halt auch dann ein paar Minuten überlegt, ne? Soll er da die Tür aufmachen? Da gucken schon die Killer böse und dann macht er die Tür auf, lässt Mathilda rein. Was soll er machen? Dass das Kind da jetzt sterben lassen? Und tut dann halt so, als würde die bei ihm wohnen, damit die Killer nicht denken, dass die zu dieser Familie gehört, die sie gerade massakrieren, komplett. Und so fängt es dann halt an. Ne? Sie bleibt dann einfach. Ne? Sie hat auch nichts, wo sie hingehen soll. Er hat ja auch niemanden. Er kann weder lesen noch schreiben. Das bringt sie ihm bei. Dafür entwickelt sich auch so eine Art sexuelle Beziehung. Sie ist natürlich noch sehr jung. Sehr, sehr, sehr jung. Und er ist sehr alt. Keine Angst. Es gibt da keine Sexszenen oder Liebesessen. Aber es ist schon, es hat auch eine sexuelle Konnotation, manche da, das ja ist mit, also Lolita-Aspekte, die schwingen da definitiv mit. Das ist halt irgendwie, ja, er ist eine Vaterfigur, aber er ist auch ein bisschen mehr, ja, das ist Teil des Spannung, die dieser Film natürlich erzeugt. Auch auf anderer Ebene, ne, nämlich der DIA-Agent, der findet natürlich dann auch raus, dass da noch ein Mädchen fehlt und will natürlich die Liste vervollständigen, weil der kann es ja auch nicht gebrauchen, dass da jetzt jemand erzählt, dass er auf Droge eine ganze Familie massakriert hat und überhaupt in korrupte Geschäfte mit Drogen verstrickt ist. Und deswegen wird er natürlich, und er hat die Polizeigewalt auf seiner Seite, alle Mittel und Wege in Bewegung setzen, um Mathilda in seine Gewalt zu bringen. Ja, wie das ausgeht, erzähle ich nicht. Ne? Guckt es euch an, es ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Er ist auch wahnsinnig gut gealtert, finde ich. Natalie Portman war damals erst 11,5, als sie beim Casting war. Die hat sie gegen 2000 Bewerberinnen für die Rolle der Mathilda durchgesetzt. Fand das Drehbuch großartig, ja. Ich kann sie mit 11,5 Jahren schon einschätzen. What the fuck? Und wollte die Rolle unbedingt haben. Naja, aber ihre Eltern nämlich, also das waren eben nicht die Eltern, weil die waren eher geschockt, ne?
Das kann ich mir vorstellen.
Gar nicht von der Gewalt oder auch nicht der sexuellen Komponente, falls sie die da schon rausgelesen haben, sondern davon, dass sie rauchen sollte in dem Film. Was sie auch tut. Aber eine Bedingung der Eltern war halt, dass es, glaube ich, insgesamt maximal 5 Rauchshots geben darf. Mathilda nicht beim Inhalieren direkt gezeigt wird, sondern halt eher wie der Rauch ausgeatmet wird und also, dass man halt so ein bisschen, ne? Und dass sie auch im Laufe des Films Rauchen aufgibt. Das waren dann eben so ein Gespräch mit Luc Besson, so eine Kompromissverhandlung zwischen Eltern und Luc Besson. Und meine persönliche Verbindung ist, ich war tatsächlich 1994 im Frankreich-Austausch in Paris. Und dann sind wir da ins Kino gegangen, in eben Leon, The Professional. Ist ja auch so ein französischer, englischsprachiger Film, ne? So ein Mix. Französische Produktion, aber englischsprachig gedreht, aber in Frankreich natürlich, dann auf Französisch, ne? Komplett, auch ohne Untertitel. Und ich habe den dann ziemlich bald nochmal gesehen, aber das Tolle ist halt, das erste Mal, und mein Französisch war grottenschlecht. Ja? Das ist jetzt nicht, als würden wir einen Film auf Englisch gucken, man versteht halt so, keine Ahnung, auch als Jugendlicher 80-90% gefühlt, sondern ja, fast nichts verstanden von dem, was sie sagen. Und du verstehst es halt trotzdem, weil der Film halt so gut, die Filmsprache funktioniert halt. Du kriegst natürlich die relevanten Beats und die Momente und die Emotionen, die kriegst du mit. Und ich glaube, da habe ich auch, also zum ersten Mal quasi so richtig, auch ohne Untertitel, weil ich habe auch viel früher, wenn dann irgendwas Hongkong-Kino oder so, mit Untertiteln geguckt, aber einfach so einen fremdsprachigen Film und kaum was zu verstehen in dem Tempo, was die da reden und trotzdem total begeistert und sowas gespürt zu haben, ne, dass das jetzt was Besonderes war, was du da gesehen hast, das war einfach eine geile Erfahrung. Ne? Und den dann quasi zu Hause, das war ja auch, gefühlt war der in Frankreich dann schon vor Deutschland im Kino. So ist in meiner Erinnerung, verstimmt es gar nicht. Aber ich komme zurück aus diesem Frankreich-Austausch, erzähle von diesem Film und als der dann in Deutschland ins Kino kommt, 94.
Das kann durchaus ja möglich sein, 16, ne? Dass das in
15 eigentlich. Ja gut, das kommt schon. In, da schafft man es in, schon ins Kino. Ja, ja, das kann
in ausgewählten Kinos in Deutschland gab es den vielleicht irgendwie, aber dann die Synchro-Fassung, dass die vielleicht ein bisschen später erschienen ist. Ja?
ein fantastischer Film. Ich kann ihn nur empfehlen. Habe ich ja gesagt, also was großartig. Er hat. Ja, oder 8,5 auf IMDb. 8,5, ne? Und 4,0 wie der weiße Hai auf Letterboxd.
Ja, also großartig, auch Filme, ich weiß nicht, sowas wie John Wick oder Tekken oder so, die sich da, die haben sich da, glaube ich, eine Scheibe auch abgeschnitten von so den einigen Schieß- und
nicht mal Luc Besson selber, ja. Der auch diese Formel immer mal wieder variiert, würde ich es nennen. Und trotzdem ist das für mich unangefochten der beste Film zu dieser Art Thema. Also er verbindet halt auch dieses Profikiller- und Lolita-Element auf eine sehr cineastische, tolle Weise. Ja, das ist
ganz großes und Kino. Diese Rache, Gerechtigkeit, persönliche Gerechtigkeit vielleicht auch. Ja, sehr schön. Wir halten uns mal den Gedanken Paris und Frankreich ein bisschen im Kopf, aber kommen wir nämlich erst in zwei Filmen dazu, sondern wir kommen jetzt auch zu einem ganz großen Ding, nämlich James Cameron. Und ich habe jetzt mir mal Aliens, Originaltitel. Aliens. Ne? Aliens, deswegen sage ich auch mal den deutschen Titel Aliens, die Rückkehr. Ne? Das ist nämlich ein bisschen klarer. Alien, also ohne S ist ja der erste Teil, Aliens, die Rückkehr, also der zweite Teil, Alien 2. Wie gesagt, ja, James Cameron, damals 1986, und den habe ich natürlich auch nicht gesehen, als der Original im Kino war. Ich bin ja Baujahr 85, das wäre jetzt extrem ambitioniert gewesen. Und Aliens hat eine Score von 8,4 bei IMDb. Und bei Letterboxd schaue ich mal kurz nach, was sagt es da, eine 4,2 von 5.
Er ist auch völlig zu Recht. Ist einer der Beispiele, dass eine Fortsetzung halt echt das Niveau fast halten kann.
Ja, also ich glaube, da gibt es auch diese zwei Lager. Vielleicht bevor wir dazu kommen, ob man nun Alien 1 oder Alien 2 findet, warum habe ich mich überhaupt für Alien, Aliens, ich finde auch beide fantastisch. Und ich bin mir bei der Situation jetzt gerade, warum ich mich für Alien-Aliens entschieden habe, auch gar nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es Aliens oder Alien war. Aber
also ich kann dir das ganz einfach zusammenfassen. Der erste ist der klaustrophobische, ja? Frau alleine in einem Raumschiff, eine Katze, ein Alien. Der zweite ist auf dem Planeten.
Allerweißer Hai, man sieht nichts wirklich. Genau. Also ich noch mal,
und der da zweite haben wir die Parallelen. Dann das Gegenteil davon. Ne? Auf dem Planeten, auf viele Leute, viele Waffen, viele Aliens. Ja.
Da wird richtig abgezogen. Aber was ich mir selber nicht mehr richtig herleiten kann, das ist nämlich einer der Filme gewesen, den ich dann doch gefühlt zu früh geguckt habe. Ja, also ich habe ja schon gesagt, FSK 16. Ich war definitiv nicht 16. Ich bin mir nicht mal sicher. Ich weiß nicht mal genau. Ich würde fast eher sowas um die 12 schätzen. Wie gesagt, habe ja gesagt, dass meine Familie, gerade mein Vater, schon sehr filmisch, sehr weit war. Und ich weiß jetzt nicht, ob es damals Alien oder Aliens waren, die ich gesehen habe. Und ich musste ihn dann abbrechen. Also ich kann mich quasi nur noch so an Alien-Szenen erinnern, aber die könnten jetzt sowohl als auch stammen.
Hast du bis heute gar nicht geguckt, weil du aus traumatisierten Gründen.
Nein, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann gesagt habe, und das, ich glaube fast nicht mal später bei irgendwelchen krassen Horrorstreifen, die ich eh nicht so mochte, gefühlt. Es ist einer der wenigen Filme, wenn nicht sogar der Film, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt aufhören zu gucken. Und dann habe ich noch mal irgendwie ein oder zwei Jahre gewartet und dann habe ich quasi noch mal Alien oder Aliens geschaut. Rein chronologisch betrachtet war es vielleicht Alien, aber vielleicht haben wir da auch den zweiten Teil geguckt. Vielleicht dachte mein Vater da, dass der weniger klaustrophobisch und beängstigend sei. Vielleicht war das der Ansatz, könnte ich mir auch vorstellen, aber natürlich sind diese damaligen, muss man ja festhalten, als der rauskam oder auch Alien rauskam, da sind Leute einfach aus dem Kino gestürmt, mussten fast kotzen, hatten so viel Angst und Panik, als sie auch dieses erste Mal von Herr Giga geschaffene Monstrum gesehen haben, dass das wirklich für Panik gesorgt hat. Und das hat, glaube ich, auch in unserer Generation Situation so, wenn man halt Alien hört und denkt, dann hat man halt diese Xenomorphe, diese Kreaturen, die ploppen uns dann gleich im Kopf auf. Und
entweder diese typischen grauen Männlein, ja, oder es ist halt wirklich, wenn man dann an ein bisschen was Monströseres denkt, ist es tatsächlich immer das Giga-Alien, sie von diesem Schweizer Künstler übernommen haben. Ich muss auch sagen, ich bin auch total geprägt von dem Film. Ich finde aber auch Alien und Aliens sind beides Meisterwerke der Filmgeschichte. Ich habe den auch viel zu früh geguckt. Wir hatten zwar keinen VHS-Rekorder, aber ein Mann, der 3 Stockwerke unter uns, also quasi unser Nachbar, und der war alleinstehend und der hatte eine Katze und ab und zu war der halt im Urlaub oder geschäftlich weg, was weiß ich, hat mich auch nicht näher interessiert. Jedenfalls war ich dann derjenige, der die Katze füttern sollte. Und der hatte natürlich einen VHS-Rekorder und diverse Filme. Und ich durfte dann quasi, war auch alleine dann da unten am helllichten Tag und durfte dann aber da, was weiß ich, ob durfte oder nicht, ich durfte ja halt diesen VHS-Rekorder benutzen und Filme angucken. Welche Filme, das muss ich ja mit niemand absprechen. Und da habe ich dann auch zum allerersten Mal Alien geguckt. Ich habe ihn zu Ende geguckt, aber ich war auch, es hat einmal währenddessen geklingelt an der Tür, der Postbote, der dann da dem nicht anwesenden Typen Nachbarn ein Päckchen bringen wollte. Ich habe mich so erschrocken. Fertig und danach stelle ich fest, die Katze ist weg.
Oh, fuck.
Ich habe so Panik bekommen. Und dann musste ich quasi diese Wohnung, in der ich mich ja gar nicht auskannte, weil eigentlich war mein Job ja in der Küche, halt Futter nachfüllen, dann im Wohnzimmer VHS-Rekorder benutzen, diese leere Wohnung eines fremden Mannes nach seiner verschwundenen Katze absuchen und habe gerade Alien 1 geguckt. Das war ganz, ganz schlimm. Ich habe die auch ganz lange nicht gefunden. Ich dachte wirklich, die wurde gefressen. Aber die hat dann der Nachbar, also später kam, war klar, die lag unter dem Bettkasten mehrere Stunden und der Nachbar hat erzählt, das war das Postbotenklingeln. Also, die hat quasi, genau wie ich, die hat zwar nicht Alien geguckt, aber der Postbote klingelt und die würde immer durch, wenn jemand klingelt, verstört wegrennen und vor allem, wenn er nicht zu Hause ist, noch mehr. Aber es war schon geil. Ja. Die Alien als Kind, hast panisch Horror und dann hast die scheiß Katze weg.
Ja, und Aliens ist natürlich Sigourney Weaver als Alien, als Ellen Ripley, diejenige, die den auch maßgeblich geprägt hat, als wirklich taffe Frauenfigur, gerade ja auch nochmal in Aliens, die sich dann nochmal das Maschinengewehr umschnallt, mit den Flammenwerfer kombiniert und dann losgeht. Und aber natürlich auch andere Leute, sowas wie Lance Hendrickson, der da Bishop, diesen Androiden-Charakter spielt. Eine großartige Szene auch hier mit Private Vasquez, Janet Goldstein. Vasquez hat man dich schon mal für einen Mann gehalten, die da irgendwie Klimmzüge auf dem Marine Shuttle macht. Und diese ganze Ausstrahlung von Aliens, die Rückkehr, diese Weltraum, fast ja schon Station im Orbit, dann werden die angelandet mit diesem Shuttle, dieser Marine-Truppenpanzer, also ganz ikonische Dinge und Design von H.R. Giger haben wir ja auch schon angesprochen, diese Alien-Sachen. Also dieses ganz organische Sings, also H.R. Giger ist, das wäre zum Beispiel auch mal fast so ein Thema, wo ich sagen kann, da kann man sich auch mal angucken, so vielleicht gucken wir uns mal bizarre Künstler an.
Ja, H.R. Giger auch dazu dabei. Wird es, nein, ich sag's nicht.
Das habe ich jetzt gesagt.
Nee, aber ja, entweder man kann zu Regisseuren, kann man Folgen machen oder zu Filmreihen, ne? Man kann zu diversen Dingen folgen. Ich habe einen Aufruf gemacht gehabt, da gab es auch einige Folgenwünsche. Aber ich finde auch, die Stärke an Alien ist, also damals wie heute, ne, das ist so ein kompetentes Team, also Alien oder auch Aliens, das ist eine Gruppe kompetenter Leute, die trotzdem, also da stolpert nicht einer mit dem Kopf aus Versehen gegen der Donationsbutton, oder? Da gibt's kein Jar Jar Binks, so, sondern das sind kompetente Leute, die trotzdem, obwohl sie so kompetent sind, einfach in scheiß krasse Probleme geraten, die kaum zu lösen sind. Das ist wundervoll. Ja, toller Pick. Ganz wichtig, ne? Also auch, ja klar. Also Alien und Aliens. Ab danach wird's diskussionswürdig. Die ersten beiden gehören ins absolute Tagebuch der Bucketlist, Filme, die man gesehen haben muss. Ich finde, man kann dann auch einfach weitermachen. Ne? Das wird die Klasse von 1 und 2, also 3, egal. Brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, heben wir uns für wann anders auf. Aber also 1 und 2, ein Must-Have. Und auch ein Must-Have ist mein nächster Film. Nämlich Indiana Jones und der Tempel des Todes. Und lustigerweise habe ich auch eine Fortsetzung. Ne? Dann haben wir jetzt beide, weil also für mich auch ganz klar, Indiana Jones, der Tempel des Todes, der zweite Teil der original klassischen Indiana Jones Trilogie. Ich weiß, inzwischen gibt es 5. Aber früher war es lange, lange, lange Zeit eine Trilogie. Und da ist es die Mitte, der zweite Teil. Und für mich auch zusammen mit Ja, der Pate und Aliens und so. Es gibt eben, es muss nicht immer schlechter werden mit dem zweiten Teil. Der zweite Teil von Indiana Jones ist mindestens so gut wie der erste. Ich finde ihn tatsächlich persönlich sogar noch besser, weil er diese Definition von Abenteuer, die ich habe, fast noch mehr definiert. Nazis verhauen, das ist das Einzige, klar. Ja, das finden wir auch super cool an Indiana Jones. Das macht er in 1 und 3, in 2 nicht. Aber 2 hat halt dieses Adventure-Setting, was ich einfach als Kind so geil fand und ich immer noch halt diese kindliche Faszination für habe. Im Dschungel irgendwo, dann dieses skurrile Abendessen bei Maharaja mit Affenhirn auf Eiscreme und lebender Aal. Und boah, das hat uns als den haben wir halt auch viel zu früh, was heißt zu früh? Also ich finde, die haben halt im Uncut auch eine FSK 16, aber das, ganz ehrlich, das haben wir natürlich mit 12 geguckt. Ich hatte natürlich auch einen coolen, mein bester Freund damals da, der noch schon in der Grundschule, dem sein Vater war auch großer Cineast. Und der hatte auch einen VHS-Rekorder mit so einer entsprechenden Filmsammlung. Und da konnte ich dann auch entsprechende Filme eben gucken, die es zu Hause nicht gab, weil es hat ja lange gedauert, ne? Da musste erstmal Kabelfernsehen erfunden werden. Dann mussten meine Eltern, die jetzt nicht die Leute waren, die quasi an Tag 1 in den Laden rennen und sich eine neue Technologie kaufen, die mussten erstmal da mit warm werden, dass man halt mehr als 3 Programme braucht. Es hat lange gedauert und irgendwann hatte man dann Sat 1 und sowas und dann gab es den Filmfilm damals abends immer und da kam dann irgendwann mal Indiana Jones. Aber das ist wirklich eine lange Reise bis dahin und davor konnte man das halt einfach nur auf VHS gucken. Und der zweite Teil, der hat nicht nur mich geprägt, auch Steven Spielberg hat Indiana Jones in der Tempel des Todes sehr geprägt, weil er hat Kate Capshaw kennengelernt und sie geheiratet. Also sie haben sich bei den Dreharbeiten kennengelernt, verliebt und dann geheiratet. Also seine zukünftige Frau hat er auch in diesem Film kennengelernt. Und der Nachtclub am Anfang, in dem Willie Scott, also die von Kate Capshaw gespielte Figur, am Anfang des Films vor den Triaden flieht, die trägt den Namen Obi-Wan. Der Nachtclub Obi-Wan. Das ist eh cool in diesen Spielberg-Lucas-Franchises, dass da halt tatsächlich Anspielungen und Sachen gibt.
Kleine Easter Eggs.
Genau. Übrigens ist Tempel des Todes, vergisst man gerne, ein Prequel. Es spielt ja zeitlich vor Jäger des verlorenen Schatzes. Und zwar 1935 statt 1936 oder später, was mit dem anderen Teil so ist. Das wird keinen interessieren, aber es ist einfach, ja. Es spielt einfach vor dem anderen Teil. Ja. Die Leute, die da, obwohl er in Indien unterwegs ist, sprechen übrigens Singalesisch, weil sie zwar alle Drehorte, die sie gerne haben wollten, in Indien gefunden haben, aber die indische Regierung, und es war nicht so leicht, es gab keine Drehgenehmigung, sonst hätten die, also ja, hätten sie den Film krass ändern müssen und glaube ich auch, die Regierung hätte, glaube ich, sogar so ein, also vor der Veröffentlichung quasi so ein Cut Recht oder was auch immer. Jedenfalls, es war nicht zu akzeptieren und deswegen sind sie dann auf Sri Lanka ausgewichen, ne? Und haben dann da gedreht. Deswegen sprechen die auch kein Indisch halt, sondern Singalesisch.
Ja. Was wir natürlich nie mitbekommen, also ich habe das nie mitbekommen, ja, was auch immer die da jetzt wie sprechen.
Und natürlich sehen wir da auch Short Round, ne? Also Indiana Jones ist ja nicht nur mit Willie Scott, der Sängerin, dann da im Dschungel unterwegs. Also wer ihn nicht kennt, ne? Ich will da jetzt gar nicht die Handlung so krass wiedergeben. Die kommen da durch eine Verkettung unglücklicher Umstände, eine turbulente Anfangssequenz, landen die dann quasi in so einem Dorf. Da wurde ein magischer Stein gestohlen. Seitdem geht's allen, die Sankara-Steine heißen sie, glaube ich. Seitdem geht's da allen schlecht. Und die Ernte ist schlecht und die Kinder sind verschwunden. Also dem Dorf geht's wirklich, wirklich schlecht. Und ja, wie man Indy halt so kennt, ne, da muss er helfen und dann zieht er los und heißt doch wieder, oh, der Maharaja ist wieder da im alten Palast, der lange tot war, ist wieder Leben. Was hätte der Kult da, der da einst getobt hat, nicht längst ausgerottet sein sollen? Nee, ist er nicht. Da sind quasi alte Mächte wieder am Werk. Ist auch ein düsterer Kult, die Menschenopfer darbringen, auch eine ikonische Szene, ne, wo Indy beobachtet, wie da vom Hohepriester dieses Kults dann einem das Herz rausgerissen wird. Auch übrigens eine der Sequenzen, die dann in der geschnittenen FSK 12 Fernsehfassung nicht drin ist, wodurch man tatsächlich ein paar logische Fragezeichen haben könnte, wenn man den zum ersten Mal guckt. Weil auch am Ende wird auch darauf angespielt, ne? Das sagt dann Short Round zu Indy, Achtung Indy, er will dein Herz. Und da man diese Szene ja gar nicht gesehen hat, fragt man sich wirklich, Junge, wovon redest du da?
Es gibt so ein paar Merkwürdigkeiten
in dieser FSK 12-Fassung, aber ja gut. Und Short Round, ne, gespielt von Ke Huy Quan, damals war eben noch ein Junge, der war dann lange weg, ne? Das war auch lange wirklich schwierig für asiatischstämmige Schauspieler, weil das Rollenangebot halt auch sehr klein war. Da hat sich die Welt zum Glück verändert. Es gibt viel mehr Rollenangebote. Und im Zuge dessen, es gab einen ganz bestimmten Film, der ihn da total motiviert hat. Und dann ist er quasi zurückgekehrt. Und er ist, hat, wenn man so will, sein Comeback mit einem der besten Filme der jüngsten Zeit gefeiert. Nämlich mit Everything, Everywhere, All at Once. Da ist er nämlich der Ehemann.
Ja. Und da haben dann wirklich, ich weiß nicht, der viele von dem Cast kamen auf jeden Fall das dann auch erst einmal einen Oscar erhalten, ne? Diese asiatische Riege.
Genau. Genau, absolut richtig. Er hat sogar einen Oscar, gell? Ja, klar. Ich habe ein Making-of gesehen und diese Insekten, ne, also sie wollten ja übrigens, ja, wer Indiana Jones 1 gesehen hat, wird sich an die ikonische Szene mit den vielen, vielen Schlangen erinnern. Und wir müssen auch uns wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir in einer vordigitalen Zeit sind. Ne? Hier gibt es jetzt noch nicht alles, ist hier noch nicht Screenscreen.
Das ist nicht Snakes on Planes.
Genau, in Indiana Jones 1 da 3000 Schlangen zu sehen sind, dann haben die 3000 Schlangen da von Schlangenbesitzern aus der ganzen Welt eingekarrt und da am Set verteilt. Ja, und das wollten sie im zweiten Teil quasi mindestens, das muss der zweite Teil liefern. Wir hatten 10.000 Schlangen im ersten Teil. Was tun wir jetzt im zweiten? Und die Antwort war Bugs. A lot of Bugs. Insekten. Und wirklich, also das Making-of, diese Bilder haben sich bei mir auch bis heute eingeprägt. Die haben da wirklich Kisten, eimerweise von diesen Cockroaches und weiß der Kuckuckzeug, Beatles und also von irgendeiner Bugfarm in der Nähe von London 50.000 Cockroaches und 30.000 Beatles angeschleppt für diesen Film und die wirklich in Eimern. Also das ist nichts davon, ist ein digitaler Effekt. Da laufen Kate Capshaw und Harrison Ford durch diesen Gang im Tempel des Todes, diese ekelhafte Insektenszene, wo sie dann auch reingreift in diesen Gang, in diesen engen Schacht mit den Insekten und diesen Hebel umlegen muss, weil Indy in diese Falle tritt und dann auch beinahe zermalmt wird von den Steinen und so weiter. Ihr erinnert euch bestimmt und sie kann im letzten Moment dann quasi mit so einem Griff zwischen so riesigen, ekelhaften Tieren durch und in ihren Haaren sitzen Tieren und überall, und die laufen ja durch den Boden von so Tieren. Ja, und liebe Cineasten, das ist alles echt. Das sind echt. Das ist so krass. Es hat halt doch auch, ne? Die Schreie sind dadurch halt auch echt. Es hat auch natürlich einfach, auch am Set, ne? Da gibt's auch viele Behind the Scenes natürlich, ne? Wenn du 80.000 Insekten am Set hast, die bleiben ja nicht alle da, wo sie sein sollen. Das heißt, ständig sind riesige Viecher irgendwo aufgetaucht in der Maske, ja. Es wird schon immer krass. Also.
Ich vermute mal, dass auch nicht alle, Schaben und Käfer überlebt haben, diesen Dreh.
Ja.
Würde ich mal meine Hand für ins Feuer legen. Zeiten,
ne? Aber es ist, also, ja, da kann man natürlich jetzt eine Diskussion drüber aufmachen. Ich tue das nicht. Ich halte den auch immer noch. Die ersten drei Indiana Jones sind, die haben mich einfach so krass geprägt als Kind. Da bin ich auch 12. Lerne die Reihe auch rückwärts kennen. Mit 12 gehe ich mit meinem Vater ins Kino in Indiana Jones 3, in der letzte Kreuzzug. Und davor waren, oder vielleicht bin ich aber noch, vielleicht bin ich noch nicht mal 12, vielleicht bin ich auch 10, aber mit meinem Vater komme ich, ich weiß es nicht mehr genau, zwischen 10 und 12. Und davor waren wir halt eher oft in so einem kommunalen Kino in Stuttgart, da habe ich auch coole Filme gesehen, aber da kommen halt so, ja, so pädagogischer Kram, ne, wo halt, da gucken dann die Eltern mit ihren Kindern halt Ronja Räubertochter und alles ganz tolle Filme. Ja.
Und aber, der Junge mit der Blechstange.
Ja, genau. All das Zeug so, was da halt da so kommt, ne. Aber da kommt halt nicht, also klar, Indiana Jones ist das, was heute Marvel wäre, das kommt da im kommunalen Kino nicht. Ja, und dann war ich mit meinem Papa aber irgendwann Indiana Jones 3 und das war einfach in meinem Bewusstsein. Vielleicht war es der erste große AAA-Blockbuster, den ich quasi im Kino gesehen habe. Mhm. Und es hat mich einfach umgehauen. Ich war danach mit jedem, der irgendwie die Oma kommt, mich besuchen, was willst du machen? Ins Kino, Indiana Jones 3 gucken. Ja, ich war mit jedem, der da irgendwie mit mir reingehen wollte, bin ich dann nochmal in Indiana Jones 3 gegangen und dann war ich halt so begeistert von diesem Film. Das haben halt auch meine Eltern gemerkt. Und dann quasi auch erst im Nachklapp rausgefunden, nach Scheiße, 1 und 2 sind ab 16. Aber das können wir ihm jetzt nicht. Können wir ihm jetzt nicht wegnehmen. Ne? Also, ich bin so on fire. Ne? Ich wollte dann eigentlich Archäologe werden auch und so. Meine Eltern mussten mich wirklich aufklären, dass das Leben eines echten Archäologen nur bedingt Übereinstimmungen mit Indiana Jones Leben hat.
Aber wir konnten dann ja immerhin, und das haben wir, glaube ich, wir beide auch exzessiv ausgelebt, dann in der Computerspielumsetzung, in der Point-and-Click-Adventure von LucasArts Games, ja, dann auch in die Rolle von Indy schlüpfen, mit ihm da Rätsel lösen, Abenteuer machen. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, dem wir uns sicherlich dann mal annähern werden. Also auch hier dieses Indiana Jones dann pixelmäßig, damals kann man ja noch von Pixelgrafiken reden, hat uns dann quasi dann auch nach dem Film noch weiter begleitet.
Ja, wir sind übrigens im Jahr 1984 und wieder bei Steven Spielberg, ne? Das war mir so gar nicht so, also war nicht absichtlich. Aber offensichtlich hat Steven Spielberg mich krass geprägt mit einigen seiner Filme. Drehbuch
warum
von
auch nicht?
Vilja Hui, Gloria Katz, George Lucas, natürlich mit Harrison Ford, Capshaw und Ki Hui Kwan. 7,5 auf IMDb und auf Letterboxd eine 3,6. Was ist los mit euch? Und auf dem Plakat...
War es eine 3,6? Müssen wir die Plattform jetzt wechseln?
Ja, die sind halt kritisch da. Ne? Das ist ja fast eine 4 eigentlich. Aufgerundet ist eine 4. 7,5 ist für meinen Geschmack auch zu wenig. Aber ich habe ihn dann als 12-Jähriger gesehen. Das ist natürlich, das hat mich alles so krass geprägt. Ne? Also dieses, egal ob Essen oder Herz rausreißen oder Insekten, egal was, ne? Das war so aufregend. Auf dem Plakat stand es auch, das Abenteuer hat viele Gesichter. Indiana Jones zeigt sie alle.
Und wir machen jetzt mal so einen kleinen Genrewechsel, nachdem die letzten Filme ja doch alles eher actionlastige Filme waren mit Aliens, Indiana Jones und Co. Halten wir uns jetzt nochmal den Gedanken von vorhin wieder vor Augen. Na, da hast du ja über Frankreich, Paris und sowas geredet und aber auch ein bisschen Alien, denn nämlich der vierte Teil, Alien die Wiedergeburt, ist von dem Regisseur, der den Film gemacht hat, den ich jetzt hier ausgewählt habe, und die Rede ist von Amélie, die fabelhafte Welt der Amélie. Eine französisch-deutsch romantische Filmkomödie und der Regisseur Jean-Pierre Jeunet oder so ausgesprochen, der hat natürlich sowas wie Delikatessen gemacht, die Stadt der verlorenen Kinder und halt auch Alien 4, die Wiedergeburt, um dann 2001 die fabelhafte Welt der Amélie umzusetzen. Und was soll ich sagen, auf IMDb ist er mit 8,3 bewertet, Letterboxd sagt 4,2, also auf jeden Fall auch ein Film, falls ihr den nicht kennt, den ihr euch mal angucken solltet. Und das ist ein Film, den ich ganz, ganz doll mit meiner ersten so quasi richtigen Beziehung damals mit der guten Line, Grüße gehen raus, falls die das hier mal je hören sollte, da waren wir, glaube ich, gut über 2 Jahre zusammen und der Film hat quasi in unserer Beziehung ganz großen Stellenwert gehabt. Die war große Amélie, Freundin, Fan davon, haben wir auch oft zusammen geguckt, und auch der Soundtrack von diesem Film, also dieses Klavier- und Akkordeonspielende, diese Elemente, großartig, hat uns da quasi sehr, sehr geprägt. Ja,
Da sagst du, also ich bin ja hier, da erfährt man ja noch Dinge. In meiner Wahrnehmung warst du immer, schon immer und ewig mit der Frau zusammen, mit der du heute zusammen bist.
Nein, das ist, ich sag jetzt nicht zweite Wahl, aber Position 2. Ich hatte sowieso nie die Wahl.
Vorsicht, ich glaube, die ist einer unserer 17 Hörerinnen.
Das stimmt,
Frau.
Das stimmt. Nein, nee. Ja, damals hat mich Line verlassen. Später habe ich dann zu meiner jetzigen Frau gefunden. Die hat mich dann auch mal kurzzeitig verlassen. Also ich war da immer ein ganz handsamer, treuer Bursche. Sozusagen den Wellen der weiblichen Liebe ausgesetzt.
Ein Spielball der weiblichen Emotionen, ja, genau, die mit dir wie Katzen hemmungslos gespielt haben, wie ein Wollknäuel. Ein Wollknäuel der Liebe.
So könnte man das sagen, ja. Ja, und Liebe ist natürlich auch ein Thema bei Amélie, die Hauptfigur, die quasi Audrey Tautou gespielt, den Charakter Amélie Poulain oder Polak oder wie man es jetzt genau ausspricht, Französisch wird hier zwar gerade im Umfeld fleißig gelernt, allerdings nicht von mir. Ja, und die hat halt einfach diese schönen, skurrilen Geschichten in ihrem Haus, in dem die wohnt, möchte die einfach das Leben der anderen lebenswerter machen und vielleicht Probleme lösen, Kleinigkeiten für andere ermöglichen, Personen zusammenführen, die dann eine große Liebe finden oder einfach auch nur einen Gartenzwerg auf Reisen schicken, der dann einfach Postkarten versendet an Leute und damit einfach viel, viel Glück in ihr Leben bringt. Aber auch findet sie zu ihrem eigenen Glück und da ist sozusagen das Thema des ja, Fotoautomaten steht da in einem ganz großen Vordergrund. Ja. Da werden nämlich immer so Aufnahmen gefunden und interessanterweise gibt es ganz viele Aufnahmen von immer einer Person und sie fragt sich, wie das dann nur sein kann, dass diese Person da immer auf den Aufnahmen ist. Diese Idee übrigens, jetzt hier in der Recherche herauszufinden, die ist auch schon mal aus früheren Filmen, also wurde die aufgegriffen, dass man halt diese Fotoautomatenbilder da irgendwie inszeniert und puzzelt Sachen zusammen und findet dann dadurch auch ihre große Liebe, indem sie halt herausfindet, was hat es denn eigentlich mit dieser Person und diesen Fotoautomaten auf sich. Das will ich jetzt auf jeden Fall mal nicht spoilern, um das aufzulösen. Aber ja, also ein ganz
überraschenderweise. Das ist auch ein Spoiler, dass du nicht spoilerst.
Ach mein Gott, ja. Also es ist wirklich ein schöner, französischer, leicht bizarrer, schöner Humor, skurrile Ansätze und Ideen. Ein wirklich ganz liebevoller, schöner Film, also der mich immer da neben der Tatsache quasi auch einer schönen Beziehung zu der Zeit gehabt zu haben, da immer aufhorchen lässt.
Auch, dass, genau, ich stimme dir da voll zu, also außer, dass ich nicht mit deiner damaligen Freundin zusammen war. Also,
ja, ist okay. Lassen wir gelten.
Aber es ist ein sehr visueller Film, ne, der halt auch, also der halt ein Film auch ist, der das Medium Film auch bedient, der visuell wirklich kreative, verspielte Dinge tut, die nur in diesem Medium möglich sind. Das ist toll. Ja, auch absolute Empfehlung. Schreiben wir auch ins Buch der 1000 Filme.
Ja, auf jeden Fall. Also es hat auch natürlich über die Jahre viele Auszeichnungen gekriegt, hat es auch, keine Ahnung, die BBC hat es zu den 100 bedeutendsten Filmen des 21. Jahrhunderts gekrönt und. Und ja, das ist 2001 ist das Ganze rausgekommen. Das ist, glaube ich, auch der jüngste Film, jedenfalls auf meiner Liste soweit. Und ja, hat also neben der guten Audrey Tautou natürlich auch noch andere ziemlich coole Charakterschauspieler, die man mitunter dann auch in Alien 4, falls ihr jetzt vielleicht eher der Alien-Fraktion anhänglich seid, die man da dann auch zum Beispiel wieder sieht. Also falls man sich da fragt, die Gesichter kennt man doch irgendwoher. Ja, die sind da sozusagen dann auch damit unter vertreten. Ach ja, da habe ich gleich wieder Lust, mir den Soundtrack anzuhören und vielleicht mal wieder reinzukommen.
Hatte schon Angst, du sagst wieder Lust auf deine erste Liebe. Ja, ja. Ach, so, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Hier, ich mache einfach weiter mit meinem nächsten Film.
Also ich könnte da großartig zu meinem letzten Pick überleiten, aber das mache ich dann gedanklich quasi.
Ja, ja, was ist denn dein, sonst kommen wir durcheinander.
Dein, auf jeden Fall, aber was ist dein...
meiner ist auch visuell beeindruckend und auch tricktechnisch kreativ und visionär. Das ist sozusagen die Überleitung. Ich bin im Jahr 1988 geblieben. Es ist ein Film von Robert Zemeckis und die Rede ist von Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Who Framed Roger Rabbit im Original? 7,7 auf IMDb und 3,9 auf Letterboxd. Erstmal geht es um eine Welt, in der quasi Toons leben. Also es ist unsere Welt, wie wir sie kennen, aber es gibt dort Toons, also Zeichentrickfiguren. Die leben da halt auch. Ne? Die sind einfach zwei verschiedene. Es gibt auch eine eigene Toon-Welt, aber trotzdem haben Zeichentrickfiguren auch Jobs in der realen Welt. Also ich kann Kellner sein oder Schauspielerin oder ja. Und die Story ist jetzt ein Privatdetektiv, der Toons nicht ausstehen kann, wie soll es auch anders sein, ist aber gleichzeitig die einzige Hoffnung für einen Cartoon-Hasen, Roger Rabbit, der fälschlicherweise eines Mordes beschuldigt wird.
Dum, dum, dum.
Dum, dum, dum. Und der ist einfach, also erstmal ist er wirklich, das ist visuell, ich finde das so, es gibt viel zu wenig Filme, die diesen Mix aus Zeichentrick und Realverfilmung machen. Ich, keine Ahnung, vielleicht ist das ein Guilty Pleasure von mir, das ich noch nicht richtig entdecken konnte, weil es so wenig Filme zu dem Thema gibt. Es ist nicht der einzige, ist mir klar, aber es ist der beste, behaupte ich. Und ich finde es einfach auch, während manche Tricktechnik echt altert, ist es hat so ein bisschen was wie so ein 2D-Look, ne, der auch irgendwie immer noch schön anzugucken ist und manche Sachen 3D-Animation schlechter oder schneller altert, so hat dieser, ich weiß nicht, dieser Cartoon-Look, der altert irgendwie gut. Also diese Tricktechnik, ich finde die immer noch spektakulär. Und das Making of the Roger Rabbit kann ich auch wirklich nur empfehlen, weil das ist, also man gerade auch wieder mit dem Blick auf heutige Tricktechnikmöglichkeiten mag man sich gar nicht vorstellen, was die teilweise für einen Aufwand betrieben haben. Es gibt da eine Kneipenschlägerei, wo quasi der echte Privatdetektiv mit echten Möbeln und auch einer echten Bierflasche gegen Cartoon-Gangster kämpft. Und was das tricktechnisch, wie man, also das ist einfach aufwendiger und spektakulärer im Making-of anzusehen, als man sich vorstellen kann. Oder dieses Restaurant, das komplett real ist und da halt dann diese Cartoon-Figuren, also echte Tabletts tragen mit echten Getränken, weil die ja wieder für echte Menschen sind. Ne? Die können ja nicht den Menschen Cartoon-Getränke servieren. Und was das bedeutet hat, ne? Da haben die dann so ein Café gebaut mit einem Untergrundfloor, also den Boden unter dem Café quasi so Rillen gebohrt, damit da eine Stange mit einem echten Tablett, also wirklich im Set ein echtes Tablett herumgetragen werden kann, das eigentlich unsichtbar ist, also ein schwebendes echtes Tablett, so kann man sich das am einfachsten vorstellen, wo dann halt quasi wieder die Cartoonfigur drüber kommt. Also das ist einfach wirklich toll, was da für ein Aufwand betrieben wurde, um das möglich zu machen. Es ist geschrieben von Trevor Bryce, Peter Seaman und Gary Wolfe, gespielt von Bob Hoskins, der spielt den Privatdetektiv Christopher Lloyd, der spielt den fantastischen Bösewicht. Und zu seiner Zeit, also erscheinen im Juni 1988, ist Who Framed Roger Rabbit aufgrund der Dinge, die ich da gerade geschildert habe, der teuerste Film, der jemals gedreht wurde. Das wären damals waren 70 Millionen, wenn man das jetzt inflationsbereinigt berechnen würde, wären das heute 150 Millionen. Wäre also immer noch ein teurer Film.
Hattest du deinen ersten Crush mit einer nicht realen Figur bei dem Film? Fragezeichen. Ja,
also Jessica Rabbit ist auf jeden Fall sexy. Ne? Also auch, auch der Privatdetektiv.
Die Frau in Rot, man könnte die überlegen, ist die Frau in Rot von Matrix abgeleitet, von dieser Figur?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist wirklich viele interessante Sachen an dem Film. Die Figur von Christopher Lloyd, die der spielt, der Bösewicht, der wird aus einem simplen Trick wirklich gruselig. Nämlich indem er im ganzen Film kein einziges Mal zwinkert.
Hm? Ja, der sieht, genau, der hat einen sehr krassen Gesicht.
Sehr krassen Blick, ne? Und der zwinkert einfach kein einziges Mal im ganzen Film. Auch interessant und gerade aus heutiger Sicht interessant und kaum noch vorstellbar ist, dass es in diesem Film Toons von mehreren Zeichentrickstudios zu sehen gibt. Ja, zum Beispiel Betty Boop von Max Fleischer, Donald Duck von Disney und Daffy Duck von den Warner Brothers. In einem und demselben Film. What the heck? Das ist, wenn man sich da die heutigen Spider-Man-Sachen, Diskussionen, Streitereien, was auch immer anguckt.
Ja, das stimmt.
Es ist unvorstellbar, aber es ist wirklich auch toll. Und auch krass ist, dass es keine Fortsetzung gab. Das Ding war teuer, war aber auch krass erfolgreich, hat Kritikern gefallen, hat den Zuschauern gefallen. Was da passiert? Tatsächlich war lange Zeit eine Fortsetzung geplant. Sogar mit Steven Spielberg. Da wurde auch schon ein Prequel geschrieben mit dem Titel Roger Rabbit The Toon Platoon, dessen Handlung im Jahr 1941 spielen sollte. Und ähnlich natürlich übrigens ganz viele Gastauftritte. Das ist auch sowas. Also wer auf Cameos steht, ist Roger Rabbit auch ein Fest. Wird er jetzt da quasi hier, der Pitch wäre gewesen, zusammen mit dem Menschen Richie Davenport bricht Roger Rabbit nach Westen auf, um seine Mutter zu suchen. Dabei trifft er Jessica Krupnik, seine spätere Frau, eine sich abmühende Hollywood-Schauspielerin. Jessica wird entführt und gezwungen, Sendungen für Nazi-Deutschland zu machen. Roger Rabbit muss ins von den Nazis besetzte Europa fliegen, um sie zu retten. Das war der Plan. Und es wurde sehr lange sehr konkret verfolgt. Und das erste Problem gab es dann, als Steven Spielberg das Projekt verlassen hat, weil er nach der Regie von Schindlers Liste tatsächlich das Interesse daran verloren hat, Nazis auf so eine persiflasische, so eine, ja.
Ja, also, okay. Das ist einfach ein zu ernstes Thema.
Ja, irgendwie war er dann, kann man ja auch verstehen. Ja, da also auf eine andere Art und Weise dann einfach involviert. Ich finde, man kann. Ja, Jojo Rabbit hat es gezeigt. Man kann humorvoll auch mit so einem schwierigen Thema umgehen, aber ich habe totales Verständnis, dass das in der Zeit dann für Steven Spielberg nicht ging oder er hat einfach das Interesse dran verloren hat. Es wurde dann wohl noch von anderen, es wurde noch eine Weile weiterverfolgt und so, aber letztlich, ja, wir alle wissen es, ne? Es gibt diesen Film nicht. Aber er war sehr konkret geplant. Und ich glaube, es gab auch erste Testdrehs mit einem anderen Regisseur und da ist dann auch wieder irgendwas. Jedenfalls hat man sich aus anderen Gründen, es war jetzt nicht endgültig aus, dass Spielberg dem Projekt den Rücken gekehrt hat, aber ja, gedreht wurde es ja trotzdem nicht. Und bei mir ist der, ja, da ist jetzt die persönliche Geschichte, ich weiß auch nicht, das ist eher so ein Kinobesuch mit meinen Eltern, der mich einfach, es hat mich wirklich, mich hat es zusammen mit Indiana Jones, das habe ich vielleicht auch vergessen vorhin zu sagen, es sind schon auch die Filme hier, diesen 80ern, späten 80ern, die ich halt 10, 11, 12 gucke, wo man noch so geprägt wird, ne, und die mich auch wirklich umhauen, die ich bis heute vergöttere, keine Kritik zulasse, die natürlich auch Grund für meinen beruflichen Werdegang dann sind, ne, weil mich das so begeistert hat, was da passiert, dass ich halt gerne, ja, deswegen bin ich zum Film gegangen und wollte auch. Das sind Indiana Jones und Roger Rabbit und Zurück in die Zukunft und Krieg der Sterne. Das ist natürlich, das ist genau das Zeug, was den kleinen Kron so begeistert hat, dass ich dachte, das will er auch machen.
Ja, dann gehen wir doch mal mit Begeisterung weiter voran. Jetzt mit dem letzten Film hier auf meiner Liste. 1994 ist ein Film, der auch mich auf ganz vielen Ebenen berührt und auch begleitet hat. Und die Frage, die euch da stellt, was könnte das für ein Film sein? Es ist natürlich ein Film von Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber kurz, als ich den Satz sagen sollte, ich sag mal, der beste Film von Quentin Tarantino. Auf jeden Fall einer der besten von ihm, mag Quentin Tarantino sehr. Pulp Fiction habe ich wirklich super, super oft gesehen. Ist einer der Filme, wo in meiner Familie über Jahre einfach wildeste Zitate hin und her geworfen wurden, gefragt wurde, wo ist dieses Filmzitat? Und auch wenn es vielleicht um andere Filme manchmal ging, meine Mutter gefühlt zu 95% gesagt hat, ist von Pulp Fiction. Oft war sie damit auch richtig. Manchmal lag sie natürlich auch falsch. Zu der Zeit, da damals, also ich war auf jeden Fall auch eine FSK 16, war glaube ich auch schon jünger, dann noch haben wir die natürlich auch auf Deutsch gesehen gehabt, also haben wir diese ganzen Dinge, sowas wie, ach, keine Ahnung, stehen sie auch so drauf, wenn sie vom Klo zurückkommen und ihr Essen steht da oder mit Filzläusen werde ich fertig und, das haben wir natürlich alles auf Deutsch gebracht, also hat es schon mal viel Tradition in der Hinsicht gehabt. Und dann war das aber auch einer der Filme, die ich ganz, ganz bewusst mal dann in Englisch geguckt habe, weil irgendwann zu meiner Uni-Zeit an der Fachhochschule ich mich da mal ausgetauscht hatte mit einem coolen Kommilitonen, Olli, Grüße gehen auch da raus und Stö und so, dass er gesagt hat, Mann, um Englisch besser zu lernen und zu verstehen, weil ich mich da immer ein bisschen schwer getan habe, macht es eigentlich Sinn, Filme oder Serien auf Englisch zu gucken, im O-Ton, wenn sie das dann sind. Und da dachte ich mir, Mann, ja, das ist auch eine Empfehlung hier genau. An der Stelle.
Kann man an der Stelle mal empfehlen. Guckt bitte im Original, guckt mit Untertiteln, wenn es sein muss. Mache ich auch oft, weil ich will auch immer jedes Wort verstehen, habe Angst, dass ich dann zu lange nachgrübel, was gerade eben gesagt wurde. Guckt Filme im Original mit Untertiteln. Das ist, ist gut.
Und da dachte ich mir, ach Mensch, Pulp Fiction, zu der Zeit auch wieder ein paar Jahre schon gar nicht geguckt gehabt und kennt man jetzt auf jeden Fall die Handlung und die Sachen, das ist jetzt auch gar nicht so dramatisch und dann habe ich den quasi auf Englisch, ich glaube, wir haben dann sogar Englisch Untertitel geguckt, aber hat da für mich quasi dann auch eine Ära eingeleitet, wo ich ab dem Punkt eigentlich fast alle Filme, wenn sie halt im Englisch Originalton war, dann auch in Englisch geguckt habe und natürlich mit John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Harvey Keitel und Tim Rose. Einfach eine krasse Gangster-Verfilmung ist, die über mehrere Zeitebene geht. Das ist ein Must-Have-Film auf jeden Fall, auch natürlich auf der All-Time 100 Movie-Filmliste vom Time Magazine und ganz großartige Charaktere, die da gezeichnet werden. So, keine Ahnung, Butch, der abgehalfterte Boxer, der dann auch irgendwie in Machenschaften gezogen wird, sich dann gefühlt noch von irgendwelchen SM-Freaks befreien muss. Zed ist tot, Baby, das ist Zed sein Chopper. Und John Travolta und Samuel Jackson, die als Gangsterpaar eine sehr ikonische Autofahrszene haben und dann kurz mal von jemandem das Gehirn verteilen und dann kleine Gehirnstückchen aufsammeln müssen. Also
und Mr. Wolf anrufen müssen.
Ja, ja, und du hattest Harvey es schon Keitel. Gesagt. Ja, du hast es schon gesagt, der Wolf, der Auftrags- oder der, ja, in dem Sinne war ja mehr der Cleaner, der Bereiniger, aber natürlich der Mann, der das ruhige Köpfchen behält.
In meinem Freundeskreis ist Mr. Wolf ein Synonym für Cleaner eigentlich geworden, ne? Also das ist fast der Griff, ne?
Nach euren Partys muss
ja,
Mr. Wolf.
Wenn wir Leichen beseitigen, dann rufen wir auch Mr. Wolf. Ja.
Und
also, ja. Mich hat, Entschuldigung, genau. Ich wollte nur sagen, mich hat Pulp Fiction auch krass geprägt, natürlich. Ne? Wir haben unsere Listen nicht ausgetauscht, aber du hast angekündigt, Tarantino wird in deiner auftauchen, deswegen habe ich ihn bei mir weggelassen. Aber ja, jetzt der etwas ältere Kron, der nicht mehr 12 ist, der wird dann auch krass geprägt und vor allem durch Pulp Fiction. Die Dialoge auf einem vollkommen neuen Level. Ich hatte mich auch umgehauen, habe den auch wahnsinnig oft gesehen, finde ihn immer noch fantastisch gut. Ich stimme dir da voll und ganz zu in allem, was du sagst.
Ja, Pulp Fiction wird am Anfang des Films auch quasi mal klargestellt, was es ist, ne? Diese Schundliteratur, die das sozusagen hat. Der Film ist weit von Schund entfernt, aber einfach diese unterschiedlichen Ebenen, die es hat von so einem Groschenroman, der natürlich auch oft Kurzgeschichten beinhaltet, ne? Dadurch diese unterschiedlichen Stränge, die dann aber doch mit verwoben sind, also ganz grandios. Und auch Uma Thurman, die Mia Wallace spielt, grandios gespielt, krasse Szene, wo sie dann von einer Überdosis gerettet wird, die ja, glaube ich, auch rückwärts gedreht wurde.
Ne? Der ganze Film ist ja, ne? Also damals, also war natürlich nicht der erste, lang nicht, aber viele Filme bis heute erzählen oft von A bis Z. Ne? Man macht es natürlich auch oft, wenn man selber eine Geschichte erzählt, sehr naheliegende bei A anzufangen und bei Z aufzuhören. Aber es kann reizvoll sein, das nicht zu tun. Und Pulp Fiction ist ein Paradebeispiel dafür. Es ist sehr verschachtelt, auch in der Zeitebene, wann hier was erzählt wird, vorher, nachher. Brillant, ja, toll.
Ja, und da werden dann einfach auch kameratechnisch, filmtechnische Tricks natürlich angewandt, damit Sachen aussehen, wenn ihr da eine Spritze in die Brust gerammt wird, dass das auch mit Nachdruck passiert, ist dann rückwärts gedreht, also ruckartig rausgezogen statt enorm krass reingehauen in die Brust. Und ja, du hast es schon gesagt, ne, der Film spielt so ein bisschen über 4 Tage, mehrere Zeitebenen, da kann man, wenn man will, auch Wikipedia oder andere Seiten, kann man sich das auch mal angucken, wie da diese Szenen aufbaut, diese Struktur ist. Also das macht das Ganze so schön, wenn man dann auch so Verästelungen trifft und Charaktere dann in die Storylines der anderen übergehen. Also ja, ein Quentin Tarantino hat ja einige Filme gemacht. Pulp Fiction ist natürlich am Anfang seiner Karriere, also Reservoir Dogs gab es da noch davor. Auch und irgendwie so ein, zwei Sachen, die dann irgendwie, weiß nicht, My Best Friend's Birthday, der nie so richtig zu Ende geführt werden konnte, weil da auch Filmmaterial verschwunden ist.
Vielleicht waren wir mal
Bist du Mr. Blue, oder?
Ja, vielleicht machen wir mal zu Tarantino eine eigene Folge.
Ja, na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall müssen wir zu Tarantino eine eigene Folge machen. Das
muss einfach nochmal gesagt werden in dieser Folge.
Ja, das muss gesagt werden. Das muss gesagt werden. Oder kann man vielleicht auch einfach mal großes Zitate-Stich hier, Filmzitate-Quiz machen. Und was den Film dann auch noch so viel, viel besonders macht, dadurch, dass er halt in meiner Familie so einen hohen Stellenwert zwischen auch meinem Vater und mir und meiner Ma und so hatte, weil wir wirklich gefühlt, jedes Mal, wenn wir essen waren, ist jemand auf Toilette gegangen, dann kam er wieder und dann stand meistens das Essen da oder ist dieser Dollar, ist dieser Milkshake $5 wert und so eine Sachen, also ganz viele Sachen oder Fußmassage-Witze und.
Es stimmt schon. Wirklich manche Elemente aus dem Film sind in den Sprachgebrauch, haben auch hier bei uns zu Hause in den Einzug gehalten, einfach in den allgemeinen Sprachgebrauch. Ne? Man benutzt einfach Dinge. Es ist auch, hat auch ganz viel hier in meinem Freundeskreis und ja, ist, wie gesagt, auch mit ein Grund, warum ich dann später mich an der Filmakademie bewerbe. Ne? Das sind diese vorhin genannten Filme und dann als Jugendlicher mit 16 kommt Tarantino da mit Paukenschlag dazu, natürlich.
Wirklich, es ist atemberaubend. Und ich lese hier gerade noch so eine Zeile und ich muss schon feiern.
Ich habe noch eine Frage an dich.
Ja, es geht auch noch, ich bin auch noch nicht
bitte,
ganz zu
Ende. Ja, bitte, dann nehmen wir zum Schluss.
Ja. Genau, also ich muss hier erstmal noch ein Zitat kurz vorlesen. Ich glaube, das ist von, Wolf? Es ist von Jules, okay. Und zwar ist es, ich habe diese Seife auch benutzt, ne? Als ich damit fertig war, sah das Handtuch nicht aus, als wenn ich eine gottverdammte Monatsbinde benutzt hätte. Ja? Und so Sachen, also glorreich.
Ja, also.
Aber es führte auf jeden Fall dazu, dass wir zu der Hochzeit, und da komme ich quasi zu meiner jetzigen wundervollen Beziehung mit meiner jetzigen Partnerin in Crime, um da nochmal einen Alligator-Shoutout zu geben, auch an der Stelle. Mit Jule haben wir zur Hochzeit, nämlich bei der Trauung, Musik zum Einlauf und zum Rausgehen auch aus Pulp Fiction gespielt, sowas wie Son of a Preacher Man und so Sachen. Und dann haben wir den Hochzeitstanz. Wir haben im Kino Union hier in Friedrichshagen, wo ich dann viele Jahre später dann auch mal tätig war für einige Jahre, da haben wir eine große Hochzeitsfeier gemacht, so mit über 200 Gästen, haben wir quasi das ganze Kino gemietet und da haben wir unseren Hochzeitstanz zu der Szene, wo John Travolta ja mit Uma Thurman den Twist tanzt, ne, und wo sie dann, also natürlich haben sie gut getanzt, wie auch immer sie den Pokal dann gewonnen haben, sei jetzt mal dahingestellt, aber haben wir dann quasi auch unseren Hochzeitstanz im bester Twist-Manier auf der vor unter der Leinwand, als diese Szene dann auch eingespielt wurde, abgehalten. Und ja,
das will ich als Videobeweis sehen, bitte.
Ja, da gibt es sogar eine CD, da jemand, eine der war CD. Sehr fleißig.
Da müssen wir jetzt erstmal zum Antiquitätenhändler und gucken.
Wir brauchen jetzt nochmal ein Laufwerk dazu. Ist fast wie ein VHS-Rekorder, heute noch ein CD-Laufwerk zu haben. Da hat nämlich Roman hat da viel gefilmt und auch so einen ziemlich coolen Zusammenschnitt von unserer Hochzeit und diesen Sachen auch gemacht. Also könnte man hier mal rauskramen und dann darfst du dir auch mal unseren Hochzeitstanz angucken. Das hatte zwei gute Beweggründe. Ich kann keinen Paartanz und so ein paar Twist-Move und den Taucher und den coolen, lässigen habe ich denn so halb noch hingekriegt.
Ich kann den Tanz auch so halb bis heute. Ich hatte es auch, viele Zitate, Dialoge, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon erwähnt, hat sie auch wirklich, wird hier oft zitiert. Ich konnte von Schulz sogar Passage komplett auswendig. Ne?
Ja. Oh ja, wo er diese Bibelpassage.
Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet, denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe.
Ja.
Und dieses Bibelzitat gibt es in der Form gar nicht in der Bibel. Kann ich natürlich als Bibelexperte hier mal sagen. Hesekiel 25, Vers 17 beinhaltet lediglich den letzten Satz. Die anderen Sätze sind einfach zusammengewürfelt aus der Bibel. Quasi einfach so ein Pick-off, Best-off, damit hier so ein schöner, cooler Monolog rauskommt. Ein kleiner Fun-Fact.
Ja. Auf jeden Fall. Und wenn jetzt jemand noch einmal was sagt, dann muss ich hier gleich mal lernen. Ausrasten.
Schon beeindruckend. Ja, dann hält man einfach die Klappe. Ne? Wenn er sagt, ja, ist gut, was immer sie wollen. Da bin ich, ja, fantastischer Pick. Ja, wie gesagt, Tarantino, super. Ja, keine schlechten Filme und Pulp Fiction ist auf jeden Fall mit an der Speerspitze seines Schaffens. Bei mir ist auch die Speerspitze des Schaffens, aber nicht von Tarantino. Beim letzten Film ist die Speerspitze des Schaffens von der Komikertruppe Monty Python. Und die Rede ist von nichts Geringeren als Das Leben des Brian, einem der lustigsten Filme, die jemals gedreht wurden. Life of Brian natürlich im Original. In meinem Geburtsjahr erschienen, ja, wenn das kein Zeichen ist. 1979, Regie natürlich Terry Jones. Von Graham Chapman und John Cleese, Terry Gilliam geschrieben, natürlich, die dann auch spielen mit Michael Pollan, halt komplett Monty Python. Und es ist quasi die Geschichte von Brian von Nazareth, ne, der quasi einen Stall am gleichen Tag wie Jesus, einen Stall weiter geboren wird, auch verwechselt wird und so weiter.
Wie das immer so ist.
Eine eigene Messias-Geschichte, ne? Ja, so, der sein Leben läuft anders ab als das von Jesus. Und irgendwie doch ähnlich. Es ist einfach ein komödiastisches Meisterwerk. Es ist bis heute einer der lustigsten Filme, die jemals gedreht wurden. Ich finde es alles super lustig. Das ist, das Lustigste ist, sind auch Sachen hinter dem Film zu wissen. Ne? Zum Beispiel, man kann sich ja vorstellen, ja, bis heute hat er, glaube ich, Ausstrahlungsverbot an Karfreitag zusammen mit einer langen Liste von anderen Filmen, die man nicht an Karfreitag zeigen darf. Und überhaupt haben sich einige religiöse Interessenverbände sehr viel Kritik einstecken müssen, dieser Film. Und deswegen auch war es gar nicht so leicht, den zu finanzieren. Ne? Also die haben, Monty Python war ja nicht niemand. Die hatten, glaube ich, Ritter der Kokosnuss schon vorher gemacht. Jedenfalls klar, man kannte auch Flying Circus, eine berühmte Komikertruppe, hatte schon eine große Fanbase. Aber der Film sollte dann nicht gemacht werden. Hier, Emmy wollte den machen und der Chef, Bernard Delfont, hat das Drehbuch gelesen, hat dann das Angebot zurückgezogen und gesagt, es geht nicht, sehr obszön, frevelerisch, nicht im Interesse unseres Images und so. Ja, also war der Film, konnte nicht finanziert werden. Und gerettet wurde er dann von keinem Geringeren als Beatle-Gitarrist George Harrison. Der hat als großer Monty Python-Fan, hat der dann einfach $4 Millionen aus seiner privaten Tasche genommen und da investiert. Terry Jones von Monty Python hat dazu gesagt, es sei die teuerste Kinokarte aller Zeiten gewesen.
Ja, also ich meine, wenn man es hat und kann, ist es natürlich auch großartig. Ich weiß nicht, wie sehr er dann quasi mit daran beteiligt war von den Einnahmen, ob sich das auch ausgezahlt hat. Ich würde mal sagen, ja, aber das wissen wir jetzt nicht hundertprozentig.
Weil es so viel Kritik war, ne? Schon vorab, also bevor überhaupt jemand gesehen hat, es wurde so viel über den Film, Meinungen, Proteste, die mussten gar nicht Werbung machen. Die haben kaum Werbung schalten müssen. Das war so richtig Mundpropaganda und ja, ich will es jetzt auch wissen. Singapur, Irland, Norwegen, Südafrika, Oman, Malaysia und Bhutan hatten den Film verboten oder haben es bis heute. In Irland war er bis 87, glaube ich, galt er als blasphemisch offiziell. Ja, ich meine hier auch da ikonische Szenen, die total sich eingebrannt haben, glaube ich, ins cineastische Bewusstsein. Nicht zuletzt zum Beispiel, da kann man jetzt bedenkenlos spoilern, die berühmte Kreuzigungsszene am Ende, wo dann sie gemeinsam alle am Kreuz always look on the bright side of life singen. Ja, also großes Kino, besser wird's nicht, würde ich sagen. Und persönlich geprägt hat uns der, das ist, glaube ich, die Komödie, die wir in unserem Freundeskreis damals von 10-Jährige bis 16-Jährige so oft geguckt haben, dass wir eines Tages quasi als Freundeskreis auch beschlossen haben, weil es halt dann irgendwann beim 112. Mal ist nicht mehr ganz so lustig wie beim zweiten Mal. Haben wir dann wirklich gesagt, wir machen jetzt einen Stopp. Life of Brian Verbot, auch bei uns.
Ist das aufgehoben worden?
Also wir gucken ihn jetzt nicht mehr ein ganzes Jahr lang und dann treffen wir uns wieder, Datum aufgeschrieben, gucken ihn ein Jahr später. Und es hat natürlich funktioniert. Ne? Einmal im Jahr kann man den problemlos gucken, aber halt nicht einmal im Monat. Irgendwann nutzt sich auch der größte Spaß ab.
Ja, auf jeden Fall.
Und es gibt natürlich da, es gibt ja auch jüngere Stimmen, ne, um das mal auch aufzugreifen. Da wird gefordert, eine bestimmte Sequenz rauszuschneiden und so. Und John Cleese sagt dazu, und ich teile da seine Meinung, nö, macht er nicht.
Das ist, glaube ich, auch ein Film, wo man nochmal jetzt sich die Tüte drehen kann und anzünden kann und auch da relaxed nochmal auf der Couch sacken lassen.
Ja, ich meine, es ist klar, man, die beiden spielen halt auch noch Männer-Frauen-Rollen und so. Ne? Also ich verstehe auch Leute, die da mit manchen Gags heutzutage ein Problem haben oder auch damals überhaupt damit ein Problem haben. Aber ich finde dann nicht die Lösung, es gibt auch sehr viele Menschen, die finden es witzig und da ist nichts dabei, weil, also sehe ich auch in dem Fall wirklich so. Und dann kann man es auch einfach nicht gucken. So.
Ich bin das quasi ganz, ganz aktuell und das spoilern wir jetzt auch nicht. Aber du hast ja auch schon Dune 2 gesehen und da bin ich auch wieder kurz gedanklich sozusagen zu diesem Film hier rüber gestolpert, weil bei Dune 2 ist es ja auch diese Messias-Geschichte, ist ja nun der Messias und da gibt es ja auch diese schöne Sequenz in beiden Filmen gefühlt letztendlich, wo quasi jetzt dann bei Dune 2 Paul Atreides sagt, nein, ich bin nicht der Messias und so und dann die Gläubigen sagen, ja, er ist quasi so humbled, wenn er schon sagt, er ist nicht der Messias, dann kann er ja nur der Messias sein. Nur der Messias würde sagen, er ist nicht der Messias.
Jetzt haben wir nur über alte Filme geredet. Jetzt haben Leute Schnappatmung. Die haben nicht damit gerechnet, dass du auch noch anfängst, den Dune 2 zu spoilern.
Hallo, komm, das war doch jetzt
kein Spoiler. Ja, das war kein Spoiler. Ich hatte nur Angst, gleich packst du aus.
Ja, das hast du recht. Deswegen, ich sag dazu nicht mehr. Ich
habe Luft angehalten, dachte, ich unterbreche dich jetzt lieber, bevor es schlimm wird. Müssen zum ersten Mal. Ne?
Aber da bin ich quasi vor einigen Wochen erst wieder auf den Film aufmerksam geworden, gedanklich.
Ja, der Vollständigkeit halber. Ja. 77, nee, Quatsch, das ist der Metascore, den haben wir gar nicht genannt. Hier, 8,0 auf IMDb Und 4,0, das ist wohl meine Konstante. Ne? Mein Geschmack ist wohl der Letterbox 4,0. Ne? Das sind da viele Fünfer und wahrscheinlich so ein paar verzweifelte Einer.
Und ich bin mir gerade gar nicht, doch, ich glaube, ich habe das Scoring von Pulp Fiction gesagt, aber das kann man nochmal nachreichen.
Stimmt, sag's nochmal.
8,9 von 10. Ich glaube, das höchste Scoring, was wir jetzt hatten, und bei Letterbox ist mit einer 4,3 auch sehr gut dabei. Ja, übrigens auch so Sachen, wenn man noch das Originalposter, das Original-Kinoposter mit Uma Thurman vielleicht zu Hause im Schrank hätte, das ist einiges wert. Echt? Ja? Da sollte man, da gab es irgendwie, da gibt es einige Sachen, die wohl dann nachgemacht wurden. Da gab es irgend so einen Printfehler mal. Also da gibt es irgendwie so eine Stelle lustigerweise im Bereich der Oberweite, wo so ein kleiner Kratzer irgendwie zu sehen ist. Oder? Ja, also daran kann man bestimmte Sachen erkennen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das dann original
schon,
oder
schon wieder eine eigene
war,
Folge.
Aber
Thema so Sachen, ne? Wertvolle Filmplakate. Ich hatte ja tatsächlich das allererste Spider-Man Teaser-Plakat, wo in der Reflexion der Brille vom Spider-Man das Wort Trade Center
Tower
zu sehen war. Ja, die Twin Towers. Ja. Ja, und dann ist die Katastrophe passiert, dann hat man schnell natürlich die Plakate geändert und ich wette, das ist ein wertvolles Kinoplakat. Naja, das ist aber auch ein anderes Thema. Ich würde sagen, Sie wollen zur Kreuzigung aus der Tür, linke Seite, jeder nur ein Kreuz, bitte. Nächster.
Ja, wir schnallen uns jetzt noch mal kurz was auf den Rücken, um bei Monty Python zu bleiben. Einigen wir uns auf ein Unentschieden.
Übrigens, eine Sache noch, bevor wir die Tür zumachen. Was haben das Leben und das Leben des Brian und Star Wars gemeinsam? Ne? Hätte ich auch nicht gewusst. Aber die Bergpredigt und die Kreuzigung am Ende des Films wurden in Mat Mata südlich von Gabeh in den Hügeln von Jebel Daha gefilmt. Derselbe Drehort, der für einige Star Wars-Szenen verwendet wurde. Location. Also ganz in der Nähe liegt die Stadt Tatooine. Also die Bergpredigt von das Leben des Brian und die Stadt Tatooine sind Nachbarn.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, dann mit diesem Trivia-Wissen verabschieden wir uns ganz herzlich. Ihr habt jetzt gute 1:40. Ich glaube, das ist auch gerade ein Rekord hier. Wenn wir über einige Filme reden, dann gibt es keinen Halten mehr. Es wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein. Kron, du hast es schon angesprochen. Ihr könnt uns gerne weiteres Feedback, Themenwünsche und an Ende Geek, Alles Geek, Instagram natürlich oder den Instagram-Kanal vom guten Jan anschreiben, kontaktieren, uns Rauchzeichen schicken oder uns persönlich die Hände schütteln, falls ihr mal hier, keine Ahnung, uns über den Weg lauft. Man weiß ja nie. Und in diesem Sinne, ich bin schon freudig gespannt, was wir in der nächsten Folge, die da bald ansteht, besprechen. Seid da also auch mal gespannt. Also von meiner Seite eine schöne Zeit euch.
Von mir auch. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Das soll's gewesen sein. Ende Geek. Alles Geek.